Was mich an dem Geldsystem, so wie wir es heute haben, wirklich fasziniert, ist, dass es tatsächlich etwas ist, was sich 4000 Jahre lang entwickelt hat. Und sozusagen das heutige System mit Zentralbanken, Privatbanken und Kreditgeld ist, wenn man jetzt die Engländer nimmt, als Vorbild auch schon 300 Jahre alt. Und es hat funktioniert an sich. So, dann bin ich eigentlich immer dagegen, jetzt völlig neue Strategien auszuprobieren. Man kann es machen, aber ich würde immer sagen, dieses Risiko ist doch gar nicht nötig, sondern ich würde lieber die gesamte Energie, die da ist, darauf verwenden, erkennbare Macken des jetzigen Systems zu beseitigen. Also, weil meine Sorge ist immer, ganz im Ernst, dass die linken Krankenkritiker und so, die ja wahnsinnig wichtig sind, weil es ja wenig Leute gibt, die sich wirklich auskennen, dass genau diese linken Bankenkritiker sich dann immer damit beschäftigen, irgendwie neue Geldsysteme zu entwickeln, lahmgelegt sind politisch und sich in der Realpolitik aber nichts ändert.
Ja, willkommen zum Klabautercast 130. Ich sitze hier in Berlin mit Matthias und Alexander. Hallo.
Hallo.
Und es geht mal wieder im Grunde um Europa. Ja, nicht nur, aber auch. Ja, Matthias, wer bist du? Du warst ja noch nicht im Klabautercast und ja, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen.
Ja, hallo Maha und Alex. Wir sind uns ja letzte Woche eigentlich so richtig zum ersten Mal begegnet beim Bundesparteitag am Wochenende in Bremen und haben das da wirklich geschafft, trotz der Terminknappheit bei dir den Termin heute zu ermöglichen. Erstmal vielen Dank dafür.
Ja, gern.
Und am Nikolausabend heute über Europa diskutieren.
Ja, wenn es online geht, ist Nikolaus längst vergessen.
Ja, zu meiner Person. Ich bin 50 Jahre alt. Ich war lange Zeit Unternehmer, also erstmal Diplombetriebswirt FH, dann in der Telekommunikationsbranche, 1998 mich selbstständig gemacht dort mit einem Freund und Partner und war dann 10 Jahre Unternehmer mit bis zu 11 Angestellten im Bereich von Internetbezahlsystemen und Telekommunikation und wir sind dann übernommen worden von einem unserer Kunden, als wir dann in schwierigeres Fahrwasser gekommen sind wegen verschiedenen Sachen. Und wie es so ist, wenn man die Mehrheit im eigenen Unternehmen verloren hat, hat man nicht mehr so viel zu sagen. Und ich habe es dann bevorzugt, mich mit meinen Geschäftsanteilen ausbezahlen zu lassen im Jahr 2008. Mhm. Und bin da dann da rausgegangen. Das hat mir aber ermöglicht, dass ich im Jahr 2008 hat ja diese Finanzkrise begonnen, die uns bis heute beschäftigt. Und ich habe damals sofort erkannt, dass das ein historischer Moment ist. Natürlich wusste ich nicht, wie der Verlauf sein würde in den nächsten 5 Jahren, aber er beschäftigt uns ja immer noch, deswegen sind wir heute Abend auch da. Nächstes Jahr haben wir dann Europawahlen und ich glaube, die nächste Legislaturperiode im Europaparlament wird eine vielleicht die entscheidende werden.
Ja, das denke ich auch. Also das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Dann brauchen wir da auch die Piraten. Ja, Stichwort Piraten. Wie bist du das zu den Piraten gekommen? Warum? Ich meine, IT, das klingt schon immer so. Da kann man immer sagen, keine weiteren Fragen.
Ich bin kein ITler, ich bin Kaufmann. Mein Partner war der ITler. Ja. Aber das ist ja oft eine Synergie, dass ein Kaufmann und ein Techniker in einem Unternehmen zusammenarbeiten und es dann auch was wird. Ja, ich bin ganz stolz darauf, dass ich vor dem Wahlerfolg der Piraten im Abgeordnetenhaus im September schon im Sommer 2011 auf den Stammtischen war. Das ist, glaube ich, ja für die Piraten eine wichtige Wegscheide, wo man gerne sagt, wer da vorher da war, den sieht man noch ein bisschen anders als denjenigen, der nachher da war. Ja, ich will es jetzt nicht überziehen.
Ich halte das für ungerecht manchen gegenüber. Denn es gibt Leute, die waren im Grunde auch schon vorher interessiert und hatten viele Übereinstimmungen in ihrer Meinung mit den Piraten. Nur die konnten es halt nicht wahrnehmen, weil die Piraten halt so ein bisschen unter der Wahrnehmungsschwelle waren. Und es gab natürlich auch viele, das ist immer der Punkt, Man muss sich dazu auch durchringen. Ich meine, ich habe auch lange gebraucht, bis ich mich durchgerungen habe, mich parteipolitisch zu organisieren. Das hat zwar schon 2009 stattgefunden, aber das war für mich eine große Überwindung.
Ja, ich habe dafür 30 Jahre gebraucht, nicht? Und
na gut, also, so lange gibt es die Piraten noch nicht. Ja.
Nein, so kann aber ich meine, ich habe ja die Piraten durch Arbeitskollegen kennengelernt und ich meine, andere hatten eben nicht diese Möglichkeit, also wie du eben sagtest, also vor allem waren die Piraten eben auch nur in IT-Kreisen
hauptsächlich
bekannt. Und jetzt sind eben nach dem Wahlerfolg sind eben viele Leute aufmerksam geworden und sind auch viele aus Nicht-IT-Kreisen zugekommen, was ja auch eine Bereicherung ist.
Ja, genau. Also das würde ich auch so sehen. Ja, Entschuldigung, wir haben dich unterbrochen an der Stelle 2011.
Ich wollte auch schon wieder etwas Wasser in meinen Wein schütten, weil ich habe dann auch erstmal wieder ein paar Monate weniger gemacht nach diesen ersten Stammtischen im Sommer 2011. Aber dann hat natürlich der Bundesparteitag Ende November, Anfang Dezember 2011 in Offenbach stattgefunden, vor meiner Haustür. Und da bin ich dann hingegangen, noch als Gast, noch nicht als Piratenmitglied. Und für mich war das damals ein sensationelles, zwei Eindrücke sind bei mir die wesentlichen gewesen. Einmal bin ich in eine Halle gekommen, die war proppevoll damals in Offenbach. Und da saßen dann 1300 Piraten, alle mit so einem Rechner vor sich. Und sowas habe ich vorher noch nicht gesehen gehabt. Also bei irgendeinem Parteitag oder bei irgendeiner anderen Partei. Das war das erste Erlebnis. Und das zweite wirklich Erlebnis, was dann den entscheidenden Impuls gegeben hat, auch einzutreten, war dieser Zweidrittel-Abstimmungserfolg der bedingungslosen Grundeinkommensbefürworter. Ja, das Thema hatte ich schon unabhängig von den Piraten vorher. Lag mir schon am Herzen und diese Kombination war dann unschlagbar und Januar, Februar 2012 habe ich dann in den AGs angefangen. Ich habe aber immer in den AGs auf Bundesebene hauptsächlich virtuell gearbeitet und weniger im Landesverband in Hessen.
Ja, also bist natürlich aus der Frankfurter Gegend, wie du gerade gesagt hast. Und
na, ich ja auch.
Ja, aber du wohnst da nicht mehr, Alexander.
Schon lange.
Also Alexander, den haben wir jetzt nicht vorgestellt, aber der war schon so oft im Klamauterkast. Aber Alexander ist aus Berlin und Abgeordneter der Piraten im Abgeordnetenhaus und auch der eine von zwei Fraktionsvorsitzenden, also Teil der Doppelspitze. Ja, aber zurück zu Matthias. Bei Frankfurt denkt man immer gleich ans Frankfurter Kollegium und so. Und hast du da irgendwie mitgemischt?
Nein, da habe ich überhaupt keinen. Ich bin mit Martin Klim als Beobachter bei der Gründungsversammlung gewesen, um zu sehen, was die da machen. Also so eine kritische Reflexion und Beobachterposition. Die habe ich wahrgenommen. Weil das hat ja damals schon für Unruhe in der Partei gesorgt und dann sollten die halt in Frankfurt wohnen, als Piraten da zumindest so eine neutrale Beobachterfunktion mal übernehmen und den anderen zu berichten, was machen die denn eigentlich da?
Ja. Und würdest du dich sonst irgendwie, es gibt ja jetzt immer diese Flügel und was nicht alle bei den Piraten, würdest du dich da irgendwie einordnen? Können oder wo stehst du in der Piratenpartei? Das ist ja immer so ein Punkt. Man trifft auf jemanden und fragt sich unwillkürlich, selbst wenn man das nicht will, also vielleicht auch so unbewusst, dann sagt man sich, Mensch, also der Matthias, wie schätzt du den ein?
Also ich würde sagen, dass ich keinem Flügel angehöre, wenn es denn welche geben sollte. Ich habe mir wirklich neben der thematischen, inhaltlichen Arbeit wirklich es zu Herzen genommen, die versucht, die Partei zu verstehen, verstehen zu lernen. Und das beste Instrumentarium teilweise war neben natürlich den Gespräch mit den anderen Piraten auch diese Arbeit dieser Politikwissenschaftler in Göttingen, die ein Buch im Sommer 2012 rausgebracht haben. Es war so ein Vorprodukt, Meuterei auf der Deutschland. Dann kam im Herbst die finale Stiftungsarbeit. Das war ja eine Auftragsarbeit von der Hans Böckler und der ich weiß jetzt den zweiten Namen nicht. Es war einmal von den Gewerkschaften, einmal von der
SPD.
Ja, genau. Ja. Und die haben beide zusammen das in Auftrag gegeben. Da hat es dann auch eine Veranstaltung im IG Metall-Gebäude in Frankfurt gegeben. Das kann ich jedem Piraten auch immer noch empfehlen, diese Studie. Dort kriegt man so ein bisschen einen Überblick, was du jetzt vielleicht mit Flügeln oder mit verschiedenen Fraktionen oder verschiedenen Richtungen und auch den verschiedenen Eintrittswellen, also Gründergeneration, dann die erste nach der Zensura, die erste Eintrittswelle, 2009er Bundestagswahl und dann die große Eintrittswelle nach dem Abgeordnetenerfolg in Berlin. Und da wird wirklich vieles sehr gut beschrieben. Ich bin bis heute mit denen im Kontakt. Ich habe mehrfach mit denen telefoniert. Ich habe den Herrn Hensel erst auf dem Parteitag in Bremen jetzt am Wochenende. Da war er privat. Er wird ja gar keinen Forschungsauftrag mehr erfüllen, aber er ist immer noch so an den Piraten interessiert und ich habe mich lange mit ihm unterhalten und wir haben dann auch eine Reflexion so ein bisschen gemacht über die Situation der Piraten heute.
Ja, das ist also diese Studie kann man wirklich jedem empfehlen. Da sind auch sehr, sehr interessante Überlegungen zur Demokratie und zu Delegierten und Superdelegierten drin. Also es ist sehr, sehr interessant.
Ja, du meintest die Friedrich-Ebert-Stiftung.
Ja, danke.
Genau. Also das ist eben auch so
interessant. Die Studie wird verlinkt.
Ja, nach Friedrich Ebert benannt, aber also wirklich recht progressiv. Also Friedrich-Ebert-Stiftung unterstützt ja auch zum Beispiel das Basic Income Earth Network, ja, obwohl ich also feststellen muss, dass die SPD insgesamt am wenigsten mit dem Grundeinkommen zu tun hat, also von allen Parteien.
Ja, also wie gesagt, das ist wir kommen jetzt mit dem Grundeinkommen der SPD so ein bisschen vom Thema ab. Du bist immer noch ein bisschen so, ich darf mal.
Ja, okay.
Klar, gut, also du kannst vielleicht noch, Matthias, vielleicht noch ein bisschen erzählen. Du hast gesagt, du hast dich in AGs engagiert. In welchen denn? Denn das hat ja was mit unserem Thema heute auch zu tun.
Ja, das Gespräch heute Abend ist ja schon eigentlich lange von uns geplant. Ich bedanke mich auch nochmal an Georg Nägle, der die Vorgespräche hier geführt hat. Er wohnt ja in Berlin, sowohl mit dir, Maha, als auch mit Alex. Und ich muss ja dann immer extra anfahren von Frankfurt hierher. Aber das war mir heute eine Freude, also für diesen Podcast hier rüberzukommen. Ich kann nicht wenigstens noch ein schönes Wochenende mit den anderen. Wir haben ja einige Piraten in unserer AG hier in Berlin wohnend. Kann ich mit denen noch morgen und übermorgen verbringen. Ja, es ist erstmal die AG Wirtschaft, bei der bin ich im Januar 2012 gestartet und dann habe ich aber auch gleich gemerkt, AG Geldordnung und Finanzpolitik, das ergänzt sich beides sehr, sehr stark. Die war kurz vorher neu gegründet worden. Was man natürlich sagen muss, da waren unendliche Altlasten und das habe ich erst so nach und nach über Monate begriffen, dass da also irgendwelche Vorgänger gerade in dem Themenbereich bei den Piraten eher so etwas wie, einen Informationsstand hinterlassen haben, wo die meisten gesagt haben, eher, oh Mann, da kann man ja gar nichts mit anfangen. Oder das ist, ich nenne mal das Wort sogar, diese Geldesoteriker, mit denen können wir ja gar nichts anfangen und so weiter. Und das war dann mir ziemlich schnell bewusst. Und dann habe ich halt mit den Kollegen ein wunderbares Team gebildet. Es sind immer mehr dazu bekommen. In diesen 1,5 Jahren sind 157 Piraten da durchgekommen. Die sind natürlich nicht mehr alle da. Aber wir haben einen wirklich mitarbeitenden Kern von 30, 40 Leuten bis zum heutigen Zeitpunkt, trotz der schwierigen Situation der Piraten. Dann habe ich die Vernetzung gestartet, auch Richtung AG Europa, habe meine Projektgruppe ESM gegründet im Sommer 2012. Später sind der AK Wifi aus NRW dazugekommen, das Quad FHS aus Berlin ist dazugekommen. Zum ersten Mal haben wir wirklich sämtliche Wirtschaftsbranchen, die Kollegen von München, der FG München sind dabei und haben alle Wirtschaftsinteressierten im Lauf der Zeit unter einem Dach versammelt. Wir haben 3 Euvicons.
Genau, das ist jetzt, da wollte ich eigentlich als nächstes drauf kommen. Veranstaltungen, Euvicon, was ist die Euvicon?
Das ist die Europäische Wirtschaftskonferenz der Piraten. Und bei der ersten, die hat in Essen stattgefunden, da bin ich leider krank geworden, da war ich nicht.
Ja, da haben wir aber einen Podcast drüber gemacht.
Genau.
Den kann man nochmal nachhören.
Den kann man nochmal verlinken, genau. Ja.
Deswegen ist auch der Matthias dann in Erscheinung getreten, der war damals nicht da, genau. Aber die anderen beiden haben dann im März und August 2012 in Frankfurt stattgefunden.
Da konnte ich nicht teilnehmen.
Ja, deshalb hab ich jetzt beide hier, da ergänzt ihr euch dann super.
Und da war ich dann im Organisationsteam im zweiten Mal, im August dann auch der Haupt-Anchorman, sage ich fast, der Announcer und der Bekanntgeber und der Vorsprecher und der die Tagesabläufe dann geschildert hat, was passiert hier alles. wir hatten ja alle da. Also es war ja eine Wahlkampfveranstaltung. Mhm. Wir hatten den Bundesbernd da. Mhm. Ja. Ich war sehr zufrieden mit seiner Rede. Zum ersten Mal hat er nämlich, ich als kleiner Sozialwissenschaftler, hat er sich wieder dargestellt, hat er da eine schöne Rede gehalten. Die Katascha war da. Sie hat eine Grundsatzrede gehalten, die ich auch jedem Piraten bis zum heutigen Tag empfehlen kann. Nicht nur gegen den Staat zu gucken, sondern auch gegen die privaten Monopolunternehmen, dass wir nach beiden Richtungen gucken müssen. Hat sie sehr gut transportiert. Es waren fast alle Spitzenkandidaten da.
Ist das verlinkt da auf der Seite von der Euvicon?
Ja, es gibt eine Webseite, das sollten wir auch als Link dazu
stellen. Gibt es als Link dazu, dann können die Leute sich das jeweils
erklicken. Es gab 6 Panels, also es war Thomas Küppers, Nico Kern, Melanie Kalkowski, wir hatten den Whistleblower aus dem hessischen Finanz- und Steuerfahndung, der damals geschasst worden ist da. Mhm. Der hat uns Insider-Informationen über den Fall Mollert gegeben. Wir hatten Joachim Paul da. Wir hatten 10 oder 12 Referenten da. Die hätten höherwertiger noch sein können, aber durch die Kurzfristigkeit war das unendlich schwer. Aber alle haben gesagt, wir haben eine wirkliche Lernkurve hinter uns. Mhm. Wir sind jedes Mal besser geworden. Mhm. Und beim nächsten Mal jetzt zur Europawahl machen wir eine 4. Wir wissen zwar noch nicht genau wo, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir da nochmal eine Steigerung hinbekommen.
Ja, das ist doch, das hört man doch gern. Ja, also Euvicon ist das eine. Dann warst du aber jetzt auch unterwegs. Also direkt, du kommst ja jetzt sozusagen gerade zurück aus Brüssel. Was hast du da gemacht?
Ja, ich habe diese Woche drei B-Reisen gemacht, habe ich vorhin im Scherz gesagt. Es angefangen hat mit dem Bundesparteitag in Bremen, jetzt war ich 3 Tage in Brüssel und heute bin ich in Berlin bei dir, Maha.
Ja.
Und das ist eine kompakte Woche.
Ja.
Ich bin in Brüssel gewesen. Ich jetzt nur als Seitensatz, ich bin ja auch einer der Kandidaten für den Bundesparteitag, für die Kandidatenliste zur Europawahl. Und ich habe da einfach die Gelegenheit genutzt, den Kontakt mit dem grünen Bundestagsabgeordneten Gerald Häfner zu nutzen. Da habe ich einen Tweet bekommen über Mehr Demokratie e.V. Da hatte nämlich einige Personen eingeladen, ins Parlament zu kommen. Dort wurden einige sehr interessante Veranstaltungen durchgeführt diese Woche. Und da habe ich sofort und spontan entschieden, das mache ich. Und es hat sich also wirklich gelohnt, einen Innenblick in die Geschehnisse des Europaparlaments zu bekommen. Also wirklich mit Abgeordneten zu sprechen, die ihre Erfahrungen einem mitteilen konnten. Auch ihre Mitarbeiter, ihre Büroleiter konnten wir sprechen. Wir waren ja abends noch zusammen, dann immer essen gegangen. Und es war eine Vielzahl von Informationen, die man so auf anderem Weg gar nicht sich besorgen kann. Das ist ja logisch. Also es hat einen Konvent gegeben, einen Pre-Konvent der Grünen, die den Versuch unternehmen, wie können wir überhaupt zu einem Konvent kommen. Sie haben es auch nur Konvent genannt, sie haben es nicht Verfassungskonvent genannt. Sie haben Sachverständige von NGOs und von verschiedenen, ihnen wahrscheinlich auch nahestehenden Institutionen oder Professoren aus ganz Europa eingeladen. Und dort wurde halt debattiert, wie groß die Chancen sind, wie groß auch Nutzen und Risiken abzuwägen sind gegeneinander in diesem Prozess. Man hat deutlich gemerkt, dass einige Abgeordnete, zum Beispiel wie Daniel Cohn-Bendit und Rebecca Harms, die beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Europaparlament, sehr zögerlich sind in dieser Frage, weil sie Angst haben, dass eurokritische und europakritische Kräfte das nutzen könnten, den Konvent, dass dann also Dinge herauskommen, die die Grünen und wir Piraten also gar nicht haben möchten. Dann gibt es aber auf der anderen Seite auch welche, wie dieser Abgeordnete Gerald Häfner, auch Sven Giegold und so, die eher bereit sind, den Konvent zu wagen, um das Parlament einfach von dem Kopf auf die Füße zu stellen und von dieser Top-Down-Organisiertheit, die geschichtlich und historisch gewachsen ist, jetzt umzustellen auf eine wirkliche Parlamentsarbeit, die einem Parlament gerecht würde. Und in diesem Prozess befinden wir uns gerade. Und ich habe gespürt, welche Ängste im Augenblick vorhanden sind vor der nächsten Europawahl.
Naja, wenn die so wichtig ist, ist natürlich klar, dass da auch entsprechend.
Ja, ich meine, da gibt es ja die alte These aus der europäischen Bewegung, nicht? ein Parlament nimmt sich seine Rechte selbst, nicht? Das heißt, also etwas, was ja jetzt auch versucht wird, über den Lissabon-Vertrag mit den Kandidatenvorschlägen für den europäischen Kommissionspräsidenten oder die Präsidentin. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie eben über den in im Lissabon-Vertrag festgelegten Konventmechanismus eine vernünftige Verfassung zustande kommen kann. Nicht. Deswegen haben wir ja auch den Antrag, dass wir einen Konvent haben wollen, der vom Volk gewählt wird und dann eben so eine Verfassung ausarbeitet.
Wie hieß denn die Veranstaltung? Ich suche sie gerade im Internet und finde da nichts.
Ja, das müsste ich dann auch nochmal nachliefern. Ich habe nur gehört, es ist
ja,
es ist zumindest aufgezeichnet worden, gestreamt worden. Ich müsste dann, wie gesagt, dann nochmal die Verbindung aufnehmen, ob das verfügbar ist, ob das von den Grünen irgendwo also veröffentlicht wird. Ja, eigentlich wird ja alles im Europaparlament sehr transparent der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Ja. Zumindest die offiziellen Ausschusssitzungen.
Ja, es gibt aber auch inoffizielle, nicht?
Dann kann ich ja mal suchen, wie hieß es denn?
Seminar on EU-Reform.
Mhm. Na, das ist natürlich.
Organized by the Green EVA Group in the EP.
Mhm. Aha, Seminar on EU-Reform, ja.
Ja, na gut.
Ja, gut. Also, du warst dort und, also, wie gesagt, hochkarätig.
Ich kann noch vielleicht ein paar Informationen mehr geben. Ich kann ein paar
Sachen dazu noch sagen, genau.
Daniel Cohn-Bendit gehört zu denjenigen, die am liebsten, er sagt, also alle sind sich einig, dass eigentlich die nächsten wichtigen Schritte eine Vertragsänderung bedürfen. Eine Vertragsänderung der europäischen Verträge, das weiß jeder, der sich ein bisschen in Europa auskennt, bedingt das Einstimmigkeitsprinzip.
Ja.
Und das ist natürlich außerordentlich schwierig in der derzeitigen Verfassung.
Ja, jedenfalls solange die Briten so, ja, wie soll ich sagen, da bremsen.
Dann gibt es die zweite Gruppe, die sagt, ah, wir dehnen das alles, was wir haben und versuchen innerhalb der Verträge zu bleiben. Und da gibt dann der Lissabon-Vertrag ja Mehrheitsentscheidungen, macht er möglich. Mhm. Ob das realistisch ist, das wäre eine längere Debatte. Das ist deutlich geworden, dass man da nicht, dass nicht alle, selbst in den Grünen, nicht die gleiche Auffassung tragen. Und die grüne Fraktion, wo ja auch die zwei Piraten Unterschlupf gefunden haben, ist noch eine der geschlossensten und proeuropäischsten Fraktionen im Augenblick im Parlament. Wenn man sieht, dass zum Beispiel die christdemokratische Fraktion, die ja von 766 Abgeordneten 271 stellt, aus 60 Parteien besteht, also mehreren Parteien gleichzeitig aus verschiedenen Ländern, die dort in einem Parteienwettbewerb miteinander sind, da kann man sich vorstellen, und bei den Sozialdemokraten und sozialistischen Parteien sieht es dann viel weniger gut aus. Also es ist schon sehr aufgesplittert und was auch deutlich geworden ist und was wir Piraten vielleicht auch wirklich reflektieren müssen, ist die Mehrheitsverhältnisse zur Zeit. Sind absolut dominiert von Konservativen und Liberalen und Sozialdemokraten natürlich dann auch. Ja. Es gibt ja keine Regierung mit Mehrheit und Opposition. Ja. Und dann sogar noch ziemlich viel europakritische Parteien. Die Konservativen in England sind nicht in der christdemokratischen, sondern haben eine eigene Fraktion.
Schon immer.
Ja, und die sehr eurokritischen oder EU-kritischen Parteien haben nochmal eine eigene Fraktion. Und man hat wirklich Angst, dass jetzt sogar noch eine Fraktion von solchen Parteien wie Marie Le Pen in Frankreich, Wilders in Holland und so weiter und die Wahn finden und so weiter und so fort noch dazukommt.
Ja.
Ja, also deswegen müssen wir Piraten auf jeden Fall rein.
Ja, auf jeden Fall. Nicht? Und ich meine jetzt, wenn wir sagen, gut, die AfD, muss man ja sagen, sieht im Moment so aus, dass die auf jeden Fall reinkommen. Und die wollen sich ja der konservativen Fraktion anschließen, nicht? Und das könnte dann wirklich auch eine relativ gefährliche Mischung werden. Wenn man
welcher Konservativen?
Der konservativen Fraktion, also mit den Engländern.
Mit den Engländern, ja.
Zusammen, ja. Also die haben jetzt also obwohl sie eigentlich zu den Rechtspopulisten gehören, nicht? Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema, ja. Aber ich meine, das ist eigentlich aus Sicht der AfD relativ intelligent, weil sie wollen eben gerade diese die Euroskepsis der englischen Konservativen nutzen, um jetzt auch die deutschen Konservativen, also gerade CDU oder so, praktisch irgendwie zu kriegen oder an ihre Seite zu kriegen, nicht? Und das ist, empfinde ich schon als eine sehr gefährliche Strategie, nicht? Also wenn das, also wenn die AfD dann reinkommt, was ja eigentlich.
Es gibt noch ein zweites Unterscheidungsmerkmal dieser eurokritischen Parteien in Europa im Augenblick. Das ist einmal, dass die französische Front National oder auch Wilders und andere Parteien tun die Sozialleistungen für die eigenen Leute hochhalten, sind aber eher nationalistisch orientiert und eher migrantenfeindlich. Dann gibt es Parteien wie die FPÖ und die AfD in Deutschland, die auch national orientiert sind, auch eher gegen Migranten eingestellt sind. Aber sie sind nicht für die eigene Bevölkerung mit den Sozialleistungen, sondern sie sind eigentlich weiterhin wirtschafts- oder marktradikal.
Marktradikal.
Und das unterscheidet die beiden verschiedenen Fraktionen dieser eurokritischen Parteien.
Stimmt.
Ja, das macht es natürlich ganz schön schwierig, das stimmt.
Also wobei eben, also unterm Strich das Europäische Parlament ja eben ein Arbeitsparlament ist, also eigentlich der Vorstellung, die wir Piraten von Parlamenten haben, viel näher kommt als jedes nationale oder Landesparlament, nicht? Und da bislang, also trotz auch konservativer Dominanz, sich immer die Euro-Befürworter durchgesetzt haben oder immer eine gewisse Einigung gefunden haben. Und da ist jetzt im Moment mehr die größere Sorge, nicht, dass irgendwann mal eben die Euro-Gegner im Europäischen Parlament so mächtig werden, dass das nicht mehr funktioniert.
Naja, das kann natürlich in der Tat passieren.
Ich möchte vielleicht nochmal zum Prozess der Gesetzeentstehung ganz kurz kommen. Das ist nämlich eine hochinteressante Entwicklung, die nach dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages in Gang gekommen ist. Da ist das Europäische Parlament ist aufgewertet worden. Es hat mittlerweile eigentlich, und das ist den wenigsten bekannt, wirklich ein faktisches Initiativrecht. Das habe ich auch nicht gewusst so richtig, bis ich mit Sven Giegold diese Podiumsdiskussion geführt habe und jetzt nochmal die Bestätigung bei diesem Besuch erhalten habe. Die Kommission entzieht sich Vorschlägen des Parlaments nicht.
Richtig, ja.
Das ist hochinteressant, obwohl es, wie gesagt, eigentlich die Initiativrecht bei der Kommission selbst liegt.
Ja.
Es gibt drei Lesungen. In der ersten Lesung kann das Parlament einen Antrag und eine Initiative der Kommission nicht ablehnen. Erst in der zweiten Lesung. Dann ist so ein paralleles Gesetzgebungsverfahren, wo sich immer erst das Parlament drum kümmert, dann der Ministerrat, da geht es immer hin und her, wobei dem Parlament Fristen gesetzt sind, in dessen die sich damit beschäftigt haben müssen und abgestimmt haben. Der Ministerrat hat aber keine Fristen.
Ja.
Also es ist so eine Ungleichverteilung. Und dann ist jetzt durch den Lissabon-Vertrag ein sogenanntes Fast Task Procedure eingeführt worden. Das heißt auch eine Abkürzung TRELOG. Ein Verfahren mit einem sogenannten, Berichterstatter. Und da hat der Herr Häfner in diesem Ausschuss für konstitutionelle Fragen gesessen und hat da erst einmal ein Verfahren definieren müssen für alle Ausschüsse, wo dem Berichterstatter, das war ursprünglich nur zwei Leute, das wäre also vollkommen intransparent gelaufen, um diese Beschleunigung zu bekommen, weil das Parlament konnte früher nicht zeitnah sich Themen annehmen und musste dieses einführen. Und jetzt wurden drei Schattenberichterstatter dazu mit eingeführt. Und die 83% der Gesetzgebung laufen seit Lissabon in Kraft getreten ist, jetzt über dieses neue Verfahren. Also das ist, da sieht man richtig den evolutorischen Prozess, den wir im Augenblick im Parlament erleben. Und dann ab der zweiten Lesung kann das Parlament, wie gesagt, es ablehnen, eine Initiative. Ist ja auch mehrfach passiert, bei ACTA, bei Wasserprivatisierung und so weiter. Und in der dritten Lesung, falls man bis dahin kommt, gibt es ein sogenanntes Schiedsgerichtsverfahren zwischen ein Vermittlungsausschuss, der aber paritätisch besetzt ist, also keine ungerade Zahl hat. Mhm. Er kann also praktisch in einer Blockadestellung enden. Mhm. Das ist im Augenblick im Prinzip der Gesetzgebungsverfahrensprozess. Und der ist hochdynamisch, wie wir sehen. Mhm. Noch eine interessante Anekdote. Häfner hat berichtet, er wollte jetzt diese Konventsache, hat er seine Ausschussmitglieder praktisch überzeugt gehabt, er und seine Befürworter, dass man das machen sollte. Und dann kam am Montag dann das Feedback von denen, nachdem die mit ihren Fraktionsvorsitzenden gesprochen haben, und dann war das wieder alles abgelehnt worden. Ja. Also, und er hat mir auch gesagt, im Ausschuss passieren Dinge und man kriegt dann mit, wie die Fraktion eigentlich informell mit der Kommission oder mit dem Ministerrat zusammensitzt und denen sagt, keine Angst, da passiert nichts und so weiter. Was wir da im Ausschuss sagen, ist halt das. Aber was dann wirklich hinten rauskommt, ist was ganz anderes. Also es gibt es auch noch, Alex.
Ja, ja gut. Also ich meine, es ist trotzdem eben anders als bei uns in den Parlamenten, nicht, wo ja also voll die Koalitionsmehrheit oder die Regierungsmehrheit immer zuschlägt und wir selbst in den Ausschüssen wenig anderes oder in eine andere Richtung gehen können. Nicht, aber gut, also diese, ja, wie soll man sagen, jetzt Regierungsmehrheit gibt es eben im Europäischen Parlament nicht. Aber es gibt eben diese nationalen Interessen, ja, die dann eben darüber irgendwie regieren und wo es dann tatsächlich darauf ankommt, wie ist die Abstimmung zwischen England, Frankreich, ja, was sagt Großbritannien, also was sagen die großen Mitgliedstaaten.
Mhm. Ja. Brüssel und das Parlament, wenn man dort erstmalig ist, das kommt einem vor wie ein Riesenraumschiff. Mhm. Ja. Also es ist wirklich beeindruckend.
Der Eindruck ist eigentlich in Straßburg noch deutlicher, weil das auch architektonisch, das ist ja so ein Bau, ich glaube aus den 60er Jahren.
Mhm. Jetzt den Europaratsgebäude oder
alles, das Parlament? Aber insbesondere das Parlamentsgebäude. Mhm. Das hat von außen einen Raumschiffcharakter.
Das ist Europaratsgebäude, dieser Monolith. Nee,
beide, auch das Parlament.
Das hat Parlament das. Ist ja in den 80ern erst gebaut worden.
Ach so, ja, aber gut. Trotzdem glaube ich, dass immer noch diese Architektursprache dadurch kommt aus den 60ern. Ich glaube, das ist so eine 60er-Jahre Architektursprache, so ein bisschen vielleicht auch beeinflusst von 2001, Odyssee im Weltall oder so. Also immer diese runden Formen auch. Und innen ist es auch, innen ist in Straßburg, finde ich auch, das ist so trist mit diesen dunklen, das ist alles dunkel. Also man hat immer das Gefühl, man sitzt im Dunkeln.
Also das Plenum in Brüssel ist in Holz und in Straßburg in Blau, in blauem Kunststoff gehalten. Ja, ja. Aber ich glaube, unser Hörer könnte vielleicht noch interessieren, wie so der Arbeitsablauf in diesem Parlament, auch für die Kandidaten, nicht nur für die Hörer, sondern auch für die anderen Kandidaten. Was erwartet einem eigentlich, wenn man dort hingewählt würde? Da gibt es vier verschiedene Sitzungswochen. Es ist also wirklich so, dass der eigentliche Sitz des Parlaments, jetzt mache ich mal so ein bisschen wie, was ich selbst erlebt habe, so einen kurzen Vortrag über, wie das funktioniert. Die Straßburg ist der eigentliche Sitz des Parlaments. Dort werden die Entscheidungen und die Abstimmungen gemacht. Mhm. 12-mal im Jahr, eine Woche lang sitzt man in Straßburg und da treffen sich auch alle Abgeordneten. Während der Zeit in Brüssel sind die gar nicht alle gleichzeitig da. Mhm. Die sind nur in dieser einen Woche in Straßburg da. Da gibt es eine Woche Ausschusssitzungen. Mhm. Da ist man halt in seinen ein oder zwei Ausschüssen, wo man sitzt. Und da ist dann die ganze Woche da Action und Sitzungen. Dann gibt es eine zweite Woche, wo man ausschließlich Fraktionssitzungen hat. Das ist auch hochinteressant. Und dann gibt es noch eine Woche, wo man im Wahlkreis oder zu Hause sein darf und da arbeiten tut und so weiter. Mhm. Jetzt ist interessant, es gibt ja tatkräftige Abgeordnete dort, die da unheimlich viel machen, aber es gibt aber auch viele Abgehalfterte oder Leute, die dorthin geschickt werden, die sitzen da eigentlich ihre Zeit ab.
Das haben wir gesagt, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa,
Und das hat mich doch überrascht, dass 50% der Abgeordneten eigentlich oftmals gar nicht in Brüssel sind. Man hat das ja damals von dieser FDP-Abgeordneten, ich weiß nicht, ihr könnt euch noch erinnern, wer da oft ist und wer da weniger oft ist und so weiter. Und was auch interessant war, ist der Verschleiß an wissenschaftlichen Mitarbeitern bei dieser Arbeitsbelastung. Mhm. Also da ist kaum einer länger als 2 Jahre dort. Und das sind alles solche Insider-Informationen, die ich also hoch beeindruckend fand, was für ein Verschleiß auch diese Intensität, die dort herrscht, unter den Menschen eigentlich auch erzeugt. Ich war ja auch noch in dem Büro unserer schwedischen Abgeordneten und so typisch piratisch, also so ein kreatives Chaos vorgefunden. Und sie ist leider ja nicht bei der in dieser Etage, wo der zweite schwedische Abgeordnete ist, der da, weil sie später dazu gewählt worden ist. Und ja, also ich würde mir wünschen und hoffen, dass wir aus 25 Piraten aus 7 Ländern ins Parlament bekommen, um eine Fraktion bilden zu können. Das ist nämlich die Hürde dafür. Aber ich sehe es halt eher, dass es weniger sein wird. Ja. Die Schweden haben mir gesagt, sie werden nur noch einen durchbekommen und nicht mehr zwei. Das erwarten sie zumindest.
Wenn überhaupt.
Ja, da waren sie vielleicht sogar noch optimistisch. Und was glaubt ihr beide denn, wo wir dann landen werden mit unseren Abgeordneten, falls wir welche reinbekommen werden?
Wie meinst du das jetzt, welche Fraktionen wir uns anschließen werden?
Ja, also fraktionslos zu bleiben,
ich ist gehe mal los. Davon aus, dass die Zusammenarbeit mit den Grünen praktisch weitergeführt wird. Ja, also weil das ist tatsächlich auch aus meiner Sicht die, sagen wir mal, vernünftigste Option. Ja, wenn auch, also muss das auch immer den Hörerinnen und Hörern draußen im Lande sagen, die Grünen sind eben immer noch unsere schärfsten Konkurrenten. Ja, also das darf man eben, wenn man auch Politik macht, nicht vergessen. Sie stehen uns eben in einigen Punkten nahe, in anderen weniger gut. Aber deswegen ist die Zusammenarbeit auch immer schwierig.
Jetzt darf ich doch noch ein paar lustige Geschichten noch erzählen. Also Sven Giegold, persönlich ein gutes Verhältnis, aber parteipolitisch sieht er uns wirklich als Konkurrenten.
Ja,
klar. Er sagt, euch braucht man eigentlich hier nicht, wir machen das schon alles gut. Das tut er ganz einfach so raushauen und dann halte ich natürlich immer dagegen. Der Daniel Cohn-Bendit hat im Ausschuss dann gesagt, ein Pirat, das sind doch unsere Gegner. Und dann hat er mich anschließend aber gleich in den Arm genommen und gesagt, komm, wir haben sich verabredet in Frankfurt, da treffen wir uns demnächst. Also wir haben dort, ich war ja mit Hetti Stoll und Manuel Franzmann im Parlament, wir waren ja mehr, ich war ja zusammen mit zwei anderen. Wir haben da doch einiges an bisschen so positiver Stimmung für die Piraten da angeschoben, habe ich den Eindruck gehabt. Also ich fand das wirklich gesagt hochinteressant, aber ich stimme dir vollkommen zu. Wir sind politische Konkurrenten, aber es macht keinen Sinn, in einem fraktionslosen Zustand zu verharren, weil dann kann man gar nichts machen.
Ja. Und ich meine, ich sage jetzt, Zusammenarbeit mit den Grünen ist schwierig, aber kann letztlich für beide Seiten fruchtbringend sein, nicht? Weil das Interesse der Grünen ist ja dann auch, so die Piratenthemen zu vereinnahmen, nicht? Also was sie ja gerade mit dem fahrscheinlosen oder kostenlosen Nahverkehr versuchen hier in Berlin, ja. Ich meine, aus Piratensicht ist das ja erstmal gar nicht schlecht, nicht? Weil Piraten sagen dann eben, ist eigentlich egal, wer es macht, Hauptsache es passiert was, ja. Sie vergessen dabei eben immer nur, dass es trotzdem immer Piraten braucht, um darüber zu wachen, dass dann auch wirklich das passiert, was man will. Nicht, weil das kann auch sein, nicht, also wie mit den Patenten, die man kauft, um dann die Schublade zu legen und nicht zu machen, dass eben dann die Konkurrenten, also die Grünen, so das Etikett Internet kaufen wollen, ohne dann das zu machen, was wir eigentlich fordern.
Also sie sind ein bisschen lahm geworden und ich glaube, sie können es gut gebrauchen, wenn wir ihnen ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Und es ist aber eine Win-Win-Situation, die mir noch aufgefallen ist. Die Grüne, also Fraktion, hat einen Anreiz, Leute aufzunehmen. Es sind ja katalanische, schottische Unabhängige, also die Unabhängigkeit anstreben in der Grünen Fraktion, was mich erstmal überrascht hat. Auch eine flämische, sezessionistische Partei ist in der Grünen Fraktion. Und der eine Abgeordnete hat mir gesagt, die Piraten, die dann dort hineingewählt würden, wären eigentlich in einer starken Verhandlungsposition sogar mit auswählen zu können, in welche Ausschüsse sie gehen. Weil die grüne Fraktion ein Interesse daran hat, möglichst viele Abgeordnete zu haben. Also das ist eine interessante Konstellation, wo ich als eine wichtige Information für eine wichtige Information halte.
Ja. Ja, gut, also jetzt aber vielleicht nochmal, du hast, also was war denn nun auch dein spezifisches Interesse, dorthin zu gehen? War das nur, dass du mal eben das kennenlernen wolltest, weil du dich eben für die Kandidatur interessierst? Oder war das ein Weitergehen? Deshalb bist du da mit einer, vielleicht irgendeiner Agenda auch hingegangen?
Also ich brenne sicherlich für Europa schon mein ganzes Leben. Also ich habe, wie mein Nachbar hier, der Alex, der hat zwar noch bei den europäischen Föderalisten sogar gewirkt, das habe ich damals nicht, aber ich war eigentlich auf der gleichen Wellenlänge wie du auch. Mhm. Es kommt immer alles zu der Zeit, wo es ansteht, Maha. Mhm. Der Weg der letzten 18 Monate war Vernetzung, wie vorhin beschrieben. Ich habe ja auch, kommen wir vielleicht nachher noch dazu, 18 Experten-Mumble-Gespräche schon durchgeführt. Und jetzt steht das an. Und immer, wenn irgendwas Neues ansteht, dann setze ich mich auch in Bewegung und versuche mir dieses Thema zu erschließen, zu erarbeiten, mich da zu vernetzen und Informationen zu sammeln.
Klar.
Und diese Veranstaltung heute Abend dient ja auch dazu, das nach außen zu tragen. Das sind ja wirklich wichtige Informationen und die wenigsten werden jetzt noch Zeit haben, bis zum 4. Januar da irgendwo nach Brüssel zu fahren und die Gelegenheit zu bekommen. Also ich denke, dass jetzt, ich will es jetzt total selbstlos hier darstellen, aber ist...
Nee, also wie gesagt, ich wollte halt nochmal gucken, ob da noch irgendwie was ist, was vielleicht auch einen Aufhänger bietet, eben dann nochmal auf die Krise der EU zu kommen. Denn ich meine, das wollen wir auch ansprechen, ja, EU-Krise, EU-Reform und letztlich ja wollen wir auch noch über Geldsysteme sprechen. Ja. Also wir haben halt eine ganze Menge vor und jetzt vielleicht kann man also tatsächlich mal auf die EU-Krise zu sprechen kommen und eben auch da sehen, was du für Lösungsmöglichkeiten siehst und natürlich Alexander auch.
Ja, ja ich wollte eigentlich gerade vorhin noch einhaken, nicht weil es ist ja nun so, dass also auch nach den Lissabonner Verträgen der Euro die gemeinsame Währung aller EU-Mitgliedstaaten ist. Nur eben, also der EU, ja, nur eben einige Mitgliedstaaten verwenden sie noch nicht als, sagen wir mal, sichtbare Währung, also als Währung, um im eigenen Land eben.
Wobei es da, glaube ich, auch Unterschiede gibt, wo wir jetzt die Experten einmal hier haben, können wir es ja einfach alle mal klären. Es gibt ja Währungen, die sind nur noch äußerlich anders. Sind aber in der, also haben einen festen Umtauschkurs zum Euro.
Ja, das sind ja im Prinzip alle.
Ja. Ja, aber was ist mit dem englischen Pfund? Ich dachte, das sei
nicht. Also die Engländer rechnen ja auch im Zahlungsverkehr mit der mit Europa auch in Euros. Ja, also alles Euro ist die gemeinsame Währung, aber sie haben als harte Währung, also im Inland zu bezahlen, in ihrem noch ein separates eigenes Finanzsystem, eben das Pfund.
Mhm. Ja. Es gibt natürlich einen Unterschied. Also erst einmal beginne ich mal, es gibt zwei Länder, die haben ein Opt-out verhandelt. Das ist England und Dänemark.
Richtig.
Genau.
Der Unterschied zwischen Dänemark und England ist, Dänemark ist fest angekoppelt an den Euro und Großbritannien ist es nicht.
Richtig.
Die fakturieren zwar, wie du gesagt hast, damit, aber das Pfund schwankt zum Euro massiv. Schweden weiß ich zum Augenblick nicht ganz genau, ob die floaten oder ob die angebunden sind. Ich glaube eher die floaten zum Euro und sind nicht fest angebunden. Aber um gleich mal alle denken, dass der entscheidende nächste Baustein, damit es wirklich die Währung wird von der EU, lassen wir jetzt mal Dänemark und England außen vor, die haben ein Opt-out. Mhm. Das werden sie, das ist ein interner Prozess, ob das jemals also geändert wird, weiß man im Augenblick nicht.
Ja, wobei es in Dänemark insofern nur Augenwischerei ist, weil die fest angebunden sind.
Ja.
Aber ich sag, Alex, Polen ist das entscheidende Land. Wenn Polen in den Euro eintreten sollte, wird sich kaum noch jemand anderes entziehen können. Davon gehen die Politiker also in Brüssel aus. Also die entscheidende Schlacht um den Euro, also jetzt nicht von der Finanzkrise, von dieser Seite her, sondern ob es allgemein akzeptiert werden wird unter allen Mitgliedsländern, wird Polen sein.
Oh, das ist ein interessanter Aspekt. Mhm. Das war mir eigentlich gar nicht so klar.
Ja. Also gut, also hast da gerade einen wichtigen Begriff gebracht, nämlich das Floaten. Da kommen wir vielleicht im theoretischen Teil noch mal hinzu. Und da möchte ich eben gleich darauf hinweisen, dass der Euro ja nicht irgendwie so übers Knie gebrochen worden ist, sondern eine 20-jährige Vorgeschichte hat. Nicht? Also fast 30-jährige. Also ich rede jetzt von den 20 Jahren, also 1976 bis 1996, nicht? Ja.
Mhm.
In der Zeit gab es ja diese berühmte Währungsschlange, ja, und daher kommen ja auch diese Unterschiede, nicht, weil in der Schlange wurden ja Bandbreiten gewetzt, ja, und die Bandbreiten wurden eben immer enger, nicht? Und dann, also mit der Einführung des Euro sind sie eben gegen Null gegangen, nicht? Und England ist da eben diesen Weg nicht mitgegangen, ja,
nicht? Eines der größten Mysterien der ganzen Euro-Entstehung und warum wir die Währung überhaupt haben, da gehen ja sehr viele Mythen. Eine ist, Frankreich hätte das von Deutschland verlangt, wegen der Wiedervereinigung.
Ja, das ist aber,
eine andere ist, man wollte...
Also das ist schon deshalb nicht richtig, weil man sich vorher bereits darauf vorbereitet hat.
Nun gut, seit Bretton Woods dieses alte, feste Wechselkurssystem 1971, 73 aufgegeben werden musste, hatten wir freie Wechselkurse. Die Europäer haben aber immer wieder versucht, Lösungen zu machen, dass sie in Bandbreiten, mal enger, mal weiter, je nach, ob sie in der Krise waren oder nicht.
Und England ist da mehrmals ausgetreten, ja, aber
Hat man das versucht? Die letzte große Voreinführung des Euro war die 92-93er, die meinst du, als Soros eine Milliarde verdient hat und das englische Pfund raus musste. Das ist die eine Seite, die Europäer wollten aber eigentlich, und das ist glaube ich ein tieferer Kern, und deswegen auch die politische Entscheidung dafür, für den Euro. Es gab so etwas, es wurde genannt, das exorbitante Privileg der Amerikaner. Die haben nämlich die Weltleitwährung und die können sich in der eigenen Weltleitwährung, die von allen anderen benutzt wird, immer wieder verschulden, ohne dass die Höhe ihrer Auslandsschulden und ihrer Verschuldung insgesamt eine Rolle spielt. Bei allen anderen Ländern spielt das eine Rolle. Wenn sie zu hoch in Auslandswährung verschuldet sind. Und das wollte man unbedingt beenden, aus europäischer Sicht. Und als der Euro gegründet war, hatte man auch in der Spitze der Anerkennung auf den Weltfinanzmärkten 28% wurden in der Welt mit Währungsreserven in Euro gehalten. Ja. Man muss immer die Währungsreserven, die gehalten werden und wie Handel fakturiert wird, das sind zwei verschiedene Sachen. Das sind zwei verschiedene Prozentzahlen auch. Das wollten die Europäer schaffen. Die wollten einfach nicht mehr von den Amerikanern eine Inflation importieren oder, wenn es dann umgekehrt ist, immer wieder, wie es noch in den 80er Jahren war, da gab es ein Blaser-Abkommen, ein Louvre-Abkommen, da haben die Amerikaner einfach gesagt, wertet mal eure Währungen auf. Das ging damals hauptsächlich um die D-Mark und den Yen und den Schweizer Franken. Ja, also wie gesagt, ist ein exorbitantes Privileg. Der Finanzminister Nixon hat damals gesagt, der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem. Mhm. Das hat es ganz flapsig gesagt.
Ja.
Und ich, wenn ich einen der Gründe suchen müsste, Alex, warum der Euro eingeführt worden ist, dann ist das für mich einer der wichtigsten.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ich meine, das ist ja im Grunde genommen so, die Amerikaner haben das ja damals also auf der Konferenz von Bretton Woods durchgesetzt, ja, aus ihrem eigenen Interesse, ja, auch. Ja gut, weil sie natürlich die Weltmacht waren und das konnten. Nicht während die vernünftigen Vorschläge, also Keynes war ja da und hat einen ganz anderen Vorschlag gemacht, der, sagen wir mal, viel vernünftiger wäre und auf den wir auch irgendwie mal wieder zurückkommen müssten, ja, der wurde da einfach hinweggefegt. Ja. Und insofern war das ganze Währungssystem nach Bretton Woods von vornherein zum Scheitern verurteilt, also das System der festen Wechselkurse. Und als es dann eben gescheitert ist, da hat man dann eben gesagt, ja, was machen wir nun? Und da gab es eben einen Geldtheoretiker, den kennen alle, also den Milton Friedman, ja. Und der hat eben, also so unter dem Stichwort Monetarismus ist das bekannt, auch in den Sozialwissenschaften, nicht? Und der hat dann, also durchaus mit einer passablen Theorie, so den Ausweg gewiesen mit diesem Floating. Also dass er ja praktisch Währungen wie Waren betrachtet hat, die eben Marktpreise haben. Ja, und insofern eben diese Tauschwerte, also diese Marktpreise jederzeit berechnet werden können.
Nun gut, wir hatten schon in Bremen ein bisschen drüber diskutiert. Du hast dann gesagt, die Umsetzung wäre aber nicht mehr so gewesen, wie er es theoretisch vorbereitet hat, weil man hat ja ab den in den 70er Jahren gab es ein Problem, das hieß damals Stagflation, also hohe Arbeitslosigkeit bei hoher Inflation. Das durfte es nach Keynesianischen und überhaupt nach ökonomischen Lehrbüchern gar nicht geben. Und da hat man etwas gemacht und dafür hat man den Monetarismus instrumentalisiert.
Richtig.
Man hat versucht, die Geldmenge über die Geldmenge den Zins zu steuern. Und hat damit es geschafft, also Paul Volcker, dieser große Mann, der auch bei Obama da noch eine Rolle gespielt hat, war damals der Chef der amerikanischen Notenbank Fed. Und der hat dann durch diese Geldmengensteuerung und Reduzierung die Inflation gebrochen. Hm. Also er hat unheimlich hohe Zinsen dadurch erwirkt. Und was das eigentlich Entscheidende damals war, und deswegen ist auch die ganze nachfrageorientierte keynesianische Wirtschaftspolitik, die in den 70er Jahren über Konjunkturprogramme versucht wurde, zusammengebrochen. Mhm. Jemand, der in den frühen 80er Jahren Geld gehabt hat, ob Unternehmer oder jemand, der anlegen wollte, stand vor der Entscheidung, mache ich das in die Realwirtschaft, wo es nur 5-10% Rendite gab, oder mache ich das in die Finanzwirtschaft, wo es, ohne dass ich ein unternehmerisches Risiko habe, 15-20% Rendite gab. Das war der entscheidende Bruch, den auch Ulrike Herrmann in ihrem Buch beschrieben hat. Das war der Beginn der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik.
Also der neuen.
Ja, versteht man auch das Lambsdorff-Papier von 1982. Dieser Lambsdorff hat es sofort erkannt. Übrigens, die Investmentbanker haben das sofort 1980 erkannt, 1979 sogar schon. Ich bin damals also sehr erbost gewesen, als die FDP und die Lambsdorff aus dieser Regierung damals herausgegangen ist. Das muss ich noch dazu sagen. Und da ging das los. Da ging dieses ganze Spiel, zeitgleich Reagan, Thatcher sind an die Macht gekommen, da ging diese Sache los. Ja. Aber man muss das verstehen vor diesem Hintergrund, dass jeder einzelne Mensch vernünftig handelt, wenn er lieber dann, wie gesagt, ein einfaches Investment in ein Finanzprodukt hineinsteckt, als in ein realwirtschaftliches, wo er noch ein größeres Risiko dabei hat. Ja. Also da hat es angefangen und dann später hat es eine Pfadabhängigkeit hat sich dann entwickelt, die bis 2007 angehalten hat.
Ja gut, also das, du beschreibst da die Folge. Ich denke mal, dass das die Theoretiker nicht unbedingt so vorausgesehen haben, aber es gibt eben was anderes. Ich meine, das ist, was mich eben geärgert hat, und das hat mich ja nicht nur seit Lambsdorff, sondern eben bis hin zur rot-grünen Koalition. Also praktisch immer wieder geärgert, dass eben diese gebetsmühlenartigen Wiederholungen der Theoreme eben auch dieser angebotsorientierten Wirtschaftspolitik überall alles andere überlagert haben. Ja, es ist pure Ideologie, hat mit der Realität nichts zu tun, und da stecken natürlich ganz eklatant bestimmte politische Interessen dahinter. Nicht? Das muss man eben auch erstmal erkennen. Frage ist, ich sagte ja vorhin, die Theorie von Friedman an sich, also was die Geldtheorie angeht, ist ja sehr passabel. Also er hat da auch zu Recht einen Nobelpreis bekommen, aber er ist gleichzeitig eben auch einer dieser politischen Ideologen gewesen. Und da ist der Widerspruch, weil er selber ja schreibt auch, er warnt davor, eben diese Finanzregulierung, die es eben seit Roosevelt gegeben hat, aufzugeben. Das schreibt Friedman selber. Aber genau das ist passiert aus ideologischen Gründen, und da hat er dann geschwiegen. Er ist nicht aufgestanden, hat gesagt, hier wird ein Fehler gemacht.
Absolut richtig. Noch ein zweiter entscheidender Punkt bei dieser Umstellung. Vorher hast du Staatsanleihen gehabt mit einem festen Zinssatz. Wenn du aber eine Geldmengensteuerung, wie sie Monetaristen machen, tust, dann können die Banken auf Zinsveränderungen spekulieren. Ne? Mhm. Das ist der entscheidende. Die Staatsanleihen wurden auf einmal handelbar, richtig. Ja. Mhm. Das ist ein zweiter großer Effekt neben den Investitionen, ob sie in die Finanzindustrie oder in die Realwirtschaft gehen. Ja. Mhm. Also dieser Umschwung, der ist halt oftmals zu wenig beleuchtet.
Das fängt aber auch schon beim Währungshandel an, also praktisch mit der Einführung des Floating. Da, genau das ist eigentlich der, sagen wir mal, Fehler, den ich sage, der gemacht worden ist, dass man eben im Prinzip aus Währungsspekulationen mehr Gewinne ziehen kann wie aus realwirtschaftlichen Geschäften. Ja. Im Übrigen, es gibt ja da diesen Fall, also der Herrstadtbank, wo sich das kurz gezeigt hat, also so schon nach 2-3 Jahren, nachdem das Floating eingeführt worden ist, mit diesem herrlichen jungen Finanzmanager namens Danny Dattel. Also ist fast wie ein Märchen, ist aber eine wahre Geschichte, nicht? Das war ein ganz junger Mensch, Bankangestellter, also hatte eine Banklehre gemacht, aber einer der ersten, der sich mit Computern auskannte und hat eben mit diesen alten Röhrencomputern, sage ich mal, gearbeitet und damit eben Währungsspekulationen gemacht und das hat erstmal sehr viel Geld gebracht, bis es dann irgendwann zusammengebrochen ist, nicht? Und das war hat ja dann zugeführt, die Herstadt Bankpleite, dass zum ersten Mal Finanzregulierung auch angezogen worden ist in der Bundesrepublik.
Ich möchte noch vielleicht eine ganz kurze Skizze dann machen. Wir haben ab dem Zeitpunkt, wo Alex eben sehr gut beschrieben hat, dann nacheinander Krisen gehabt. Erst die lateinamerikanische Überschuldungskrise in den frühen 80ern. Dann haben wir die russische und südostasiatische oder asiatische 97, 98 gehabt, wo dieser große LTRO LTEM oder Fonds von diesen Nobelpreisträgern pleite gegangen ist, weil die auch nicht damit gerechnet haben, dass ihre mathematischen Modelle widerlegt werden könnten. Mhm. Das haben sie mal ausgerechnet, das könnte nur alle 1 Million Jahre passieren, aber es ist dann schon nach 5 Jahren passiert. Das zeigt die Grenzen der Finanzmathematik schön auf. Die nächste Krise war dann die Dotcom-Blase. Und ja, den Gipfel haben wir dann 2007 mit der Subprime Krise gehabt, die uns bis heute beschäftigt.
Den bisherigen Gipfel, sage ich mal vorsichtig, weil also ich habe mich jetzt nicht gewundert, dass es immer wieder zu solchen Krisen gekommen ist. Also ich habe eher auch damit gerechnet, nicht aufgrund der Voraussetzungen, die da geschaffen worden sind. Insofern ist es also ziemlich, es kommt in der Politik häufiger vor, aber ziemlich absurd, wenn sich dann Leute hinstellen, ja, das konnten wir ja gar nicht wissen, ja, damit konnte doch keiner rechnen. Das ist falsch, nicht? Auf der anderen Seite, dass dann eben bestimmte Leute, die eben immer Krisen voraussagen, dann sagen, sie haben aber mit unserer Theorie recht gehabt, ist natürlich auch ein Problem oder ist eben auch falsch, nicht? Weil Krisen vorauszusagen ist überhaupt gar kein Ding, also ist überhaupt gar keine Kunst, ja? Da braucht man keine große Theorie, aber eben die Theorie, die man haben muss, wie kriegt man das in den Griff? Wie kriegt man das Geld- und Finanzsystem in den Griff, dass es eben nicht mehr zu den Krisen kommt? Das ist die große Kunst.
Ich hatte ja im August, im Sommer, 3 Wirtschaftsjournalisten aus der Schweiz, von der FAZ und von Zürcher Tagesanzeiger und dem größten Wirtschaftsblog bei mir. Und da haben wir, der Titel war Wege aus der Krise, gibt es einen dritten Weg jenseits der ökonomischen Dogmen?
Ja.
Es war ein hochinteressanter Podcast und also wir haben uns wirklich überlegt, was ist A passiert eigentlich und warum und wieso. Erst einmal, wir haben 30 Jahre gelehrt bekommen, das war dann ein schöner Begriff, den du bestimmt auch kennst, the Great Moderation.
Ja.
Wir haben das jetzt im Griff, sowas wie der Vergangenheit passiert nicht mehr. Wir wissen jetzt, wie wir das machen. Ja? Indem wir die Risiko so verteilen über die Finanzmathematik, dass es gar nicht mehr passieren kann. Man war fassungslos. Also man hat wirklich, jeder, der dagegen irgendwas gesagt hat, war dermaßen isoliert. Die Lehrstühle, also oppositionelle Lehrstühle hat es keine mehr gegeben. Die wirtschaftshistorischen wurden abgebaut.
Ja.
Das sind übrigens die großen Gewinner jetzt in der Krise.
Ja, ja.
Jetzt braucht man die wieder.
Das ist ganz, ganz wichtig. Die braucht man. Ja.
Und wenn ich heute sehe, du hast ja auch bei meinem Blog reingeguckt, ich habe letztes Jahr mit dem Kumhoff vom IWF gesprochen. Der hat dann den Chicago Plan Revisited von 1935 im IWF wieder bekannt gemacht. Der Larry Summers hat vor wenigen Tagen bei einer IMF-Tagung gesagt, uns drohen jetzt 30 Jahre säkuläre Stagnation. Das ist ein Begriff auch aus den 30er Jahren von dem amerikanisch-dänischen Ökonomen Alvin Hansen. Wer Wirtschaft studiert hat, wird den kennen über das ISLM-Diagramm. Das hat er mit Hicks, hat er diese Teile von Keynes General Theory in die Lehrbücher überführt. Ja, all die Themen, die damals die Leute beschäftigt haben in den 30er Jahren, begegnen uns jetzt wieder.
Ja.
Das ist doch interessant, oder Alex?
Nein, das wundert mich nicht, weil es eben seit dieser Zeit keine wirklichen Änderungen gegeben hat, nicht? Also beziehungsweise wenn ja, also die Krisenbewältigung von Roosevelt, also der New Deal, hat ja also relativ lange auch funktioniert. Also das allererste, was ja viele vielleicht nicht wissen, die allererste Maßnahme, also nach dem Schwarzen Freitag, ja, und dem Zusammenbruch also vieler Unternehmen, war ja die Einführung eines Bankengarantiefonds. Ja, also das gab es vorher eben nicht. Ja, und
du meinst die Einlagensicherung?
Ja, die Einlagensicherung. Mhm. Ja, also praktisch, um eben, weil man eben erkannt hat, ja, dass in dem Moment, wo es zur Bankruns kommt, ja, also die Probleme wirklich sich bis ins Unendliche verschärfen. Ja. Mhm. Das heißt, dass es billiger ist, quasi Einlagen zu garantieren, auch von staatlicher Seite, nicht, als eben es zuzulassen, dass eben dass die Banken eben alle zusammenbrechen. Und da sieht man doch eine sehr gute Parallele auch zur Bankenrettung. Ja. Es kommt eben alles wieder. Das heißt aber nur, ja, dass man eben nicht wirklich gelernt hat aus dem, was in den 30er Jahren passiert ist. Nicht, dass man eben so gewisse, sagen wir mal, Flickschusterei betrieben hat, eine starke Regulierung betrieben hat, ja, die es das Problem auch so ein bisschen in Zaum halten konnte. Aber sobald man eben durch diese neoliberalen Theorien eben diese Regulierung abgebaut hat, kam das alte Problem wieder in viel stärkerer Form zum Tragen.
Es ist jedoch ein sehr langsamer Prozess, der seine Zeit dauert.
Ja, klar.
Das ist das Interessante. Mhm. Man vergisst dann die alten Lehren, aber auch jedes Mal braucht es ein Narrativ, eine Geschichte. Mhm. Ja, in den 20er Jahren waren das diese Verschuldung in Privatverschuldung, Ratenkredite wurden damals eingeführt. Und da hat sich auch diese Kreditexpansion bemerkbar gemacht. Mhm. Anders als heute natürlich, weil damals viele technische Mittel noch nicht da waren, aber es war auch eine Kreditexpansion, eine private Verschuldung. Man hat auf diese Aktiensteigerungen gesetzt, indem man sich verschuldet hat. Und wenn der Zug mal in die andere Richtung umgeht, dann ist man natürlich schnell bankrott. Und das Gleiche ist jetzt wieder passiert. Es war wieder eine Kreditexpansion, aber eine andere Geschichte. In Amerika war es die sogenannte Jeder-kann-ein-Haus-haben-Geschichte. In Europa war es die Euro-Geschichte. Die Südeuropäer, und da kommen wir vielleicht mal in der Überleitung zur, wir können vielleicht noch zum Schluss sagen, wo stehen wir heute in der internationalen Finanzkrise, bevor wir zur Euro-Krise kommen, weil es sind wirklich zwei zu unterscheidende Krisen.
Also einfach auch nochmal die Gründe, also waren ja in der Wirtschaftspolitik praktisch zu finden, nicht? Und dieser Begriff säkuläre Stagnation ist ja praktisch, wenn man so will, die Negierung des Seichen Theorems, ja. Und das muss man vielleicht erklären, nicht? Das Seichsche Theorem wurde eben 1803 von einem Herrn Sey beschrieben, als, ich fasse das mal kurz zusammen, jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage selbst. Als, sagen wir mal, empirische Beobachtung und ist einer der, sagen wir mal, bekanntesten Lehrsätze der Klassik, also Neoklassik, und hat die Ökonomie auch sehr stark bestimmt. Im Übrigen, also vielleicht interessant anzumerken, also Marx als Kritiker des Kapitals hat das Seichsche Theorem selber nie in Frage gestellt. Ja? Ich muss sagen, ich finde das eigentlich, wenn man es jetzt mal aus normaler Kenntnis des Wirtschaftsprozesses betrachtet, schon eine sehr starke Behauptung. Ja. Das heißt, dass ich mich jetzt hinsetzen kann und ich kann Dinge fertigen und ich kann die dann auch verkaufen. Ja.
Ich meine, im 20. Jahrhundert mit den ganzen Produkten, die dann, wenn ich an Apple denke und so weiter, kann man das ja fast glauben. Dass das funktioniert. Dass man, wie gesagt, durch Marketing, durch einfach Stimulation der Menschen sie dazu bewegen kann, dass sie das wirklich haben müssen, also glauben, dass es haben müssen.
Gut, wobei der Sey da noch nicht an Marketing dachte, aber.
Das ist dazugekommen. Das ist dazugekommen. Die anderen beiden Faktoren sind ja, dass die Ökonomen im Gleichgewicht denken. Ich muss wieder jetzt zu Ulrike Herrmann kommen. Wenn man weiß, dass der Kapitalismus eigentlich nur funktioniert, weil es den Kredit gibt, dass das eine dynamische Sache ist, wundert es mich, dass die Ökonomen wirklich einen Gleichgewichtszustand versuchen zu bekommen.
Ja.
Da ist zu viel mathematisches, physikalisches Denken am Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts bei den Ökonomen vorhanden gewesen, dass die das wirklich geglaubt haben. Mit diesem Kreditgeldsystem, was wir haben, seit spätestens dem 18. Jahrhundert, können wir gar kein Gleichgewicht haben.
Ja. Ja, das ist gut, das ist aber auch schon Ergebnis einer Analyse, aber du hast eben was ganz Wichtiges angesprochen. Also muss natürlich sagen, Ökonomie und Sozialwissenschaften sind empirische Wissenschaften. Aber was untersuchen sie? Welche Prozesse untersuchen sie? Das sind soziale Prozesse, das sind gesellschaftliche Prozesse und die verlaufen nicht nach immer feststehenden Gesetzen wie die physikalischen, sondern die Gesetzmäßigkeiten ändern sich selber quasi während man den Gegenstand untersucht. Und das macht natürlich also diese Wissenschaft, ja, die man durchaus ernsthaft betreiben kann. Ich bin also wirklich auch davon überzeugt, dass man vernünftig sozialwissenschaftliche und ökonomische Studien machen kann, aber eben unter Berücksichtigung dieser Besonderheit, dass es empirisch ist und das, was man heute eben gemessen hat, das kann morgen schon völlig anders sein.
Sehr richtig. Naja, das ist ein altes Problem der Sozialwissenschaft überhaupt, nämlich was können Sie tun? Also Sie können sehr gut aufgrund der empirischen Arbeit Dinge post festum, also im Nachhinein, ja, erklären, aber was man ja eigentlich mit Erklärung meint, ist, dass man auch Vorhersagen
das
machen
kann. Das kann man kaum.
Und das ist halt...
Ja. Also man kann Tendenzen, insofern, also da werbe ich ja nochmal für Marx, nicht? Er hat das ja auch sehr früh erkannt, nicht? Und also das, was ja dann später in dieser Marxischen Theorie so als fest ehernes Gesetz, wie Sozialismus in seinem Lauerfeld wieder ex auch Ehlhoff, war ja bei Marx eben die Tendenz. Er nannte dann das Kapitel die Tendenz der kapitalistischen Akkumulation. Nicht? Das heißt, er hat diesen Zusammenhang schon sehr gut erkannt.
In der Physik haben wir diesen Prozess ja auch gehabt. Und zwar, wie du so schön gesagt hast, wenn ich den Gegenstand beobachte und der einmal ein Teilchen ist und einmal eine Welle, da gab es ja die Unschärferelation. Das war dieser Erkenntnisprozess bei der Physik.
Mhm. Ja, das ist aber entspricht in den Sozialwissenschaften, aber in einem anderen.
Ich hab keine Analogie versucht. Ich habe bloß gesagt, ja, ja, die haben das dort erlebt, die Physiker. Ja. Mhm. Bei den Ökonomen hat Keynes den Begriff Unsicherheit eingeführt in den 30er Jahren. Das war der entscheidende erste Schritt. Und er hat auch unterschieden Mikroökonomie und Makroökonomie in seiner General Theory.
Ja. Ja,
Mikroökonomie hat er nicht angetastet, da diese Gleichgewichtsdinge, diese Theoreme, Gaussisches Gesetz, was weiß ich, was da alles war.
Ja, also um das nochmal klar zu unterscheiden, ja, also hast schon richtig Einspruch erhoben, man kann eben bei physikalischen Gesetzen diese Annahme machen, dass sie universell gelten. Ja.
Genau.
Ja, also unabhängig von ihren Begriffen Zeit und Raum. Ja, während diese Annahme kann man bei sozialen Gesetzen nicht machen. Das unterscheidet sie wirklich.
Bin ich ganz bei euch.
Aber ich meine, ob diese Annahme bei den physikalischen Gesetzen richtig ist, das weiß man nicht. Und ich habe tatsächlich auch Überlegungen in der Vergangenheit mal angestellt, dass ich sage, dass ob wenn man nicht soziale Gesetze versteht, ob das nicht das bessere Modell ist, auch für die physikalischen Gesetze. Ja. Aber das ist, wie gesagt, jetzt schon etwas philosophisch abgeklitten. Diese Unterscheidung, dass man bei physikalischen Gesetzen das annehmen kann, dass sie immer gelten und bei sozialen nicht, ist auf jeden Fall richtig.
Also Maha hat vorhin gesagt, die Sozialwissenschaften können immer alles nur ex post feststellen, ex ante sind sie relativ bedeutungslos bisher geblieben. Ja. Das führt mich natürlich zu einem anderen Arbeit, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich im Sommer einen Artikel geschrieben, einen längeren, der wird auch demnächst bei Pyra veröffentlicht, bei der piratennahen Stiftung. Das heißt, die Krise verstehen, Lernen, der Ansatz der Post-Keynesianer oder der Leute nach Hyman Minsky. Jetzt muss ich mal ganz kurz Hyman Minsky was dazu sagen. Wir müssen ja ein bisschen raus aus diesem alten Lösungsmuster. Entweder wir nehmen eine Deflation hin, wie in den 30er Jahren, die führt dann in die Depression und letztendlich hat es in den Krieg geführt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es zwangsläufig war.
Nicht zwangsläufig, aber
so war es halt damals. Und der andere Weg, der wird jetzt gemacht. Man macht jetzt das Gegenteil. Man tut jetzt Geldpolitik ausschütten, wir kommen gleich nachher noch dazu. Mhm. Und keiner weiß, wo es hinführt, wenn man ehrlich ist. Ja. Kein Mensch, nicht, auch wir beide nicht wissen, das ist Neuland, was da ist ein anderes Neuland als das Neuland-Internet, aber es ist auch ein Neuland.
Ja.
Und jetzt haben wir diesen Hyman Minsky, der ist also ein ganz interessanter Figur bei den Ökonomen.
Wie schreibt man das denn?
Hyman, du musst aufpassen, weil es geht ganz leicht zu verwechseln mit dem Jungfernhäutchen. Wenn man das mit E schreibst und mit A. Ich habe es damals auch gemacht, den Fehler.
Ich hab ihn schon.
Also Hyman Minsky ist ein Ökonom, der Amerikaner. Er war Schüler von Schumpeter. Den kennen einige. Schöpferische Zerstörung. Er hat aber auch demokratietheoretische Werke geschrieben. Ganz wichtig. Also nicht nur Ökonom. Und er hat sich immer sein Leben lang zu Keynes bekannt. Mhm. Und das ist eine interessante Mischung, die daraus hervorgegangen ist. Er hat letztendlich, also wir können ja diesen Artikel nochmal verlinken, er ist bei Carta, bei Blicklog, bei den Nachdenkseiten überall veröffentlicht worden im Sommer. Er ist hochinteressant.
Ich habe mal die Wikipedia-Seite verlinkt.
Ja. Und ich liefere das auf jeden Fall noch nach. Er sagt, das ist erstmal der erste Schritt, was für eine Art Geldsystem haben wir? Mhm. Haben wir ein exogenes, also die Zentralbank gibt eine Geldmenge in Umlauf, sie, oder haben wir ein endogenes System, was innerhalb des Systems durch Kreditschöpfung von den Banken das Geld, die Geldmenge in die Welt setzt. Das, das wissen die meisten Bürger bis heute nicht. Wenn man sie auf der Straße fragt, Professor Werner hat das in Frankfurt gemacht, er war mein Gast, antworten 80-90% falsch.
Ja, klar.
Die denken, du Maha, du Alex, ihr bringt euer Geld zur Sparkasse und die Sparkasse verleiht es als Kredit an das Unternehmen.
Richtig.
Ja. Das ist so das Gängige und diese Geldmenge ist irgendwie begrenzt durch das Verhalten der Notenbank.
Und das kann man mal sagen, dass das war, also diese Vorstellung des Geldverleihens war ja vielleicht mal im Altertum richtig, ja, aber eben nicht mehr seitdem das moderne europäische Bankensystem entstanden ist.
Schon im 18. Also Jahrhundert.
Ja, auch schon, das fängt schon im 14., 15. an.
Richtig.
Ja, also es ist eine langsame Entwicklung. Es ist ein Vorläufer und das ist eben, also dieses, was wir heute haben, das moderne fraktale Reservesystem, ja, also den Begriff zu nennen, ja, ist ja eine, hat sich ja langsam entwickelt. Ja.
Es ist ja interessant, selbst diese Leute, davon gibt es ja auch bei den Piraten einige, ich nenne sie immer die Goldbugs, die wieder zu einer Art Goldbindung zurück wollen. Gibt es ja auch so viele Leute, die da draußen rumschwimmen. Wir hatten den Goldstandard im 19. Jahrhundert und trotzdem ist die Geldmenge über Kredit erweitert worden.
Richtig.
Ja, sicher. Also schon damals, das tun die einfach ignorieren. Und ich weiß nicht, warum die da bis heute darauf rumreiten. Das gilt auch für die Österreicher, die ja auch das Gleiche wollen. Die wollen keine Zentralbank und da müssen wir vielleicht nachher noch zum Schluss hinkommen, weil wir müssen uns ja auch noch Bitcoin und solchen ähnlichen Sachen noch zuwenden. Ja, ja. Es war immer ein Kreditgeldsystem. Spätestens seit dem 18. Jahrhundert mit einer Notenbank versehen, also 1694 die Bank of England. Seitdem gibt es den Lender of Last Resort. Das ist der, auf Deutsch übersetzt, der Kreditgeber der letzten Instanz. Das ist keine normale Bank, weil die kann eigentlich aus dem Nichts sozusagen unerschöpflich.
Also theoretisch unendlich.
Ja, theoretisch unendlich. Die Begrenzung können wir vielleicht nachher nochmal sagen. Das hat Minsky in seiner Theorie verdichtet alles. Er hat von Keynes übernommen, das Endogenes, hat Keynes entdeckt, dass es ein endogenes Geldsystem ist. Ja. Er hat von Schumpeter übernommen, die schöpferische Zerstörung, dass halt der Unternehmenskredit, deswegen ist es so wichtig, er war Schüler von Schumpeter und Anhänger von Keynes und hat in seiner Theorie diese zwei wichtigen Stränge zusammengeführt. Und als er dann gestorben war, haben Schüler von ihm wie Randall Ray und andere das weitergeführt. Bekannte Leute sind auch Dirk Bezimmer von der Uni Groningen heute oder Steve Keen in Australien, die diese Forschungsrichtung, die ist in Deutschland nahezu unbekannt. Die ist hier und ich habe das für die AG Geldordnung Finanzpolitik mit bisschen Stolz sage ich hier, rede ich immer von unserem kleinen Think Tank, ist es durchaus im Bereich des Möglichen, dass wir uns mit einigen Forschern und sogar Bankern zusammentun und hier irgendeine Organisationsform, muss man nochmal sehen, finden, die diese Theorie in Deutschland bekannter macht.
Ja, auf jeden Fall.
Das kann man aber nicht innerhalb einer Partei machen. Das ist eher so wie Paira, eher in so einem stiftungsähnlichen Rahmen zu machen.
Paira, ja, verlinkt. Ich sag ja, Paira wird verlinkt, natürlich.
Ja, aber also an der Stelle eben nochmal zur Geldtheorie. Also das ist in Deutschland bekannt, das klingt so, als wären wir jetzt hinterm Mond. Aber das gilt generell für Geldtheoretiker. Geldtheoretiker sind generell auch weltweit nicht sehr bekannt. Ja, und es gibt auch nur sehr wenige, die da auch wirklich Ahnung haben oder hatten. Und selbstverständlich John Maynard Keynes gehört zu denen. Er ist einer der eigentlich ersten großen Geldtheoretiker. Und heute aus Deutschland fällt mir eigentlich dann nur der Bofinger ein, oder? Der da wirklich Ahnung hat von der Geldtheorie.
Er hat sich mit Hayek in den 80er Jahren, in seinen jungen Forschungsjahren auseinandergesetzt. Ja, aber es gibt einige in der zweiten Reihe, die nicht so bekannt sind. Sie kommen übrigens auch aus Berlin. Dirk Ehns zum Beispiel, Doktor, und sein Doktorvater, der war früher an der Uni Oldenburg, fällt mir jetzt der Name gerade nicht ein, aber das sind genau die, mit denen wir im Gespräch sind. Mhm. Und es gibt auch unter den Bankern Leute, die diese Reformen wollen.
Ja, natürlich.
Mit denen ich im Kontakt stehe im Frankfurter Raum. Und ich glaube hier nicht vorgreifen zu dürfen, wenn ich sage, nächstes Jahr wird da eine interessante Entwicklung einsetzen. Mhm. Dass wir da vielleicht irgendwo etwas starten können in diese Richtung. Und das ist, Alex, ein Alleinstellungsmerkmal könnte das auch einer Piratenpartei sein.
Ja, das sehe ich auch so. Also wobei ich da auch noch sehr viel, ich glaube, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten zu müssen bei den Piraten. Also ich habe es ja auch versucht, also mit einer Veranstaltung, nicht also zur Monetativen im Abgeordnetenhaus, der dann eben leider keine weitere gefolgt ist aus verschiedenen Gründen.
Naja, also es ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein Thema, wo man sich reinfuchsen muss. Also eigentlich ein Thema für Nerds. Und das können halt Piraten irgendwie. Cool. Und das sehe ich bei den anderen Parteien noch nicht. Ich habe aber jetzt doch nochmal die Frage an der Stelle, sind wir da nicht ein bisschen weit weg von Europa, von der Europapolitik? Oder hast du da jetzt ein spezielles Konzept, das über die Europaschiene zu bearbeiten?
Na, ich habe ja vorhin in kurzem Moment gesagt, bevor wir zu Europa kommen, müssen wir das Alte noch abschließen. Mhm. Das war notwendig. Die europäische Krise ist eine vollkommen eigenständige Krise, ohne jegliches historisches Vorbild.
Ja. Moment, du hast aber vorhin erzählt, so schnell geht's nicht. Du hast vorhin erzählt, dass ein Problem dadurch entstanden ist, dass eben Staatsanleihen plötzlich frei handelbar waren und die Zinsen schwanken. Und das ist doch eigentlich auch genau das Merkmal der europäischen Krise.
Bitte.
Nein, vorhin habe ich die große Umstellung von festen Wechselkurssystem auf flexible.
Und dann
Ende der 70er die Umstellung auf Geldmengensteuerung über Monetarismus, dass man dadurch die Zinsen beeinflusst. Und wenn man die Zinsen über die Geldmengensteuerung beeinflusst, werden Staatsanleihen handelbar.
Ja.
Das war jetzt die große Schiene.
Das ist die Voraussetzung. Also
handelbaren Staatsanleihen sind ja Bestandteil der Krise. Ich meine, die Staatsanleihen sind ja genau
in anderer Form. In der Euro-Krise begegnet uns das ähnlich wieder.
Ja, ja.
Aber es ist nicht das Gleiche jetzt gewesen. Nee.
Eben. Also das ist ja das Interessante. Wobei eben, also klar, das hat mit Europa zu tun, nicht? Weil diese sogenannte Euro-Krise, also ich spreche ja immer noch von der sogenannten Euro-Krise, wird uns natürlich im Wahlkampf begleiten. Da müssen wir auch irgendwie argumentieren können, weil da wird die AfD auftreten mit ihren sehr kruden Vorstellungen, ja.
Von Wirtschaftsprofessoren?
Ja, von sogenannten, ja, also von, um Gottes Willen, Professoren, ja. In diesem Zusammenhang ist das natürlich ein sehr stark europäisches Thema, aber du wolltest das gerade erklären.
Maha, ich habe gar keine Angst vor diesen Ökonomen, die hier die AfD tragen, weil wenn man es weltweit betrachtet, stellt man fest, wie isoliert die eigentlich sind in ihrem Denken. Es ist bloß irgendwie in Deutschland unheimlich schwierig, in Deutschland irgendwie diese Bewegung in Gang zu bekommen, diese Aufklärung und so weiter. Und ich bin ganz bei dir, Alex, dass ich sage, wir müssen im Gegensatz zur Bundestagswahl bei der Europawahl, weil da ist die Eurokrise ein Kernthema. Da kommen wir gar nicht außen rum.
Ja.
Bei allen anderen Themen, wo ich also mit Julia Reda oder mit den AG Europa-Leuten oder mit den anderen Kandidaten vollkommen übereinstimmen, die natürlich das Herz und die Seele der Piratenpartei ausmachen, kommen wir im Europawahlkampf nicht um die Euro-Krise herbei. Wir müssen eine Positionierung vornehmen. Ja. Deswegen sind wir heute Abend auch da.
Ja.
Also wir haben uns allzu oft gedrückt von dem Thema nach unserer Dreier-Meinung. Und ich glaube, dass wir relativ schnell uns hier am Tisch verständigen können, dass wir uns genau an der anderen Seite des Spektrums der AfD nämlich positionieren werden.
Genau. Das dürfte relativ einfach sein.
Und damit auch.
Und zwar aus Gründen. Also es ist nicht einfach nur, weil da die AfD. Nee, das muss man vielleicht nochmal sagen. Man kann ja sagen, die AfD passt uns Piraten aus verschiedenen Gründen nicht und deshalb positionieren wir uns genau gegenteilig. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Ich glaube, das ist so ein Wesensmerkmal der Piraten gibt, aber das müsstest du uns näher bringen, was eben tatsächlich, also dass es wirklich Gründe gibt, eben sich anders zu positionieren.
Also erst einmal tun sowohl der Alex als auch ich aus einer gesamteuropäischen Perspektive das denken. Und das ist schon entscheidend. Und wenn du Ökonomen hast, und dazu gehört auch der Sinn und so weiter, der ist aus einer nationalen Perspektive betrachtet, da kommt man natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ich sage immer, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt hier. Und
also wobei es eben diese Trennung in Ökonomie und Nationalökonomie also vor allem auch nur in Deutschland gibt.
Das kommt noch hinzu. Aber mir geht es ja auch darum, mal jetzt AfD hin oder her. Wichtig ist die GroKo, wichtig sind die SPD, die CDU und die Grünen. Was haben die eigentlich die letzten 4 Jahre gemacht? Die haben alles einvernehmlich, haben sie die deutsche Position mehr oder weniger da durchgewunken. Und im Bundestagswahlkampf haben alle aus Feigheit das Thema wie in einer stillen Abmachung ausgeklammert, einfach nicht behandelt.
Naja, also der Bundeswahlkampf, das kann man vielleicht auch nochmal im Nachhinein sagen, war ein Wahlkampf, wo die großen Parteien alle Themen, die irgendwie problematisch sind, systematisch ausgeblendet haben. Wir hatten, also es ging überhaupt nicht um den Euro, es ging überhaupt nicht um NSA. Aber das sind ganz wichtige Themen. Die also sind aber nicht vorgekommen. Es ging auch nicht um Reform des Urheberrechts, obwohl das Top-Thema des 21. Jahrhunderts und gerade jetzt ist, wo es richtig auch unter den Nägeln brennt. Ja, und da wird nichts zu gesagt. Stattdessen wird irgendwie, die SPD hat irgendwie den Mindestlohn vor sich hergetragen und den Wechsel, der jetzt ja nun nicht stattfindet.
Also
und nicht mal der Mindestlohn
findet statt. Ich hätte beinahe gefragt, welcher Wahlkampf? Also ich habe nicht viel vom Wahlkampf gesehen.
Es war kein Wahlkampf. Es war einfach, und ich glaube, das hat auch einem Gefühl der Bevölkerung entsprochen. Sonst wäre es ja nicht so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Es wurde ja belohnt. Mhm. Und ich glaube, es war so eine Art Kopf in den Sand stecken. Mhm. Ja? Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann.
Ich erinnere
an den viel zitierten Heinlein mit seinem Take Back Your Government, der hat ja so eine Analyse der Politik in den 30er Jahren vorgelegt und hat unter anderem gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man den Kopf in den Sand steckt. So kommt es zu autoritären Regimen und der Abschaffung der Demokratie. Und das war noch gar nicht, da war noch gar nicht die Rede so groß von den Nationalsozialisten und sonst was. Das war jetzt kein Nazi-Vergleich. Es geht um die Zeit davor. Da hat er davor gewarnt und nicht in Deutschland, sondern in vielen Staaten, also es geht bei ihm ja eigentlich nur um die USA, dass eben dieses den Kopf in den Sand stecken von Politikern und einvernehmlich auch von den Wählern, dann dazu führt, dass man am Ende noch mehr Probleme hat.
Also die Menschen sind ja nicht dumm. Die haben das alles mitbekommen, was in den letzten 5 Jahren passiert ist. Die haben auch mitbekommen, was um uns herum passiert. Mhm. Sie haben aber gesehen, dass es in Deutschland nicht so gekommen ist. Jetzt, egal, ob sie jetzt verstanden haben, warum das so ist oder nicht, haben sie erst einmal gesagt, liebe Mutter Merkel, die sorgt vielleicht dafür, dass das so bleibt und haben sich wie die Hühnchen um die Glucke gesammelt.
Ja gesagt. Das ist der alte Wahlkampfspruch von Konrad Adenauer. Uns geht es gut, so soll es bleiben. Das wirkt bei der CDU immer noch, wenn es die Menschen halbwegs so empfinden können.
Also wir konnten uns trotz NSA-Skandalen, wir waren ja in der Spitze bei 3,8% angekommen. Und dann kam dieser Kipppunkt wieder zu dieser Euro-Krise Mitte August, Anfang Mitte August, als Schäuble das ins Spiel gebracht hatte, da mit Griechenland, neuer Schuldenschnitt und so weiter. Und spätestens ab da haben wir eigentlich machen können, was wir wollen. Wir hatten gar keine Chance.
Ja, ja.
Weil gegen diese Grundstimmung, die alles überlagert hat und die SPD und Grüne waren so eingeschüchtert, dass sie es nicht gewagt haben, auch nur ein bisschen an dieser Politik von der Merkel zu kritisieren. Und deswegen sind sie in den Details geblieben, wie du es vorhin beschrieben hast.
Ja, aber ich meine, da sind wir jetzt tatsächlich auch im negativen Sinne ein bisschen schuld, nicht? Weil die Grünen haben sich da stark zurückgehalten, weil sie haben gedacht, wenn wir jetzt dieses NSA-Thema irgendwie promoten, dann kommt das alles den Piraten
zugute. Ja. Aber die Grünen haben doch eine Kampagne gegen sich erlebt, die enorm war, die Pädophilie.
Ja, das auch noch.
Die haben es gewagt, wirklich ein bisschen Steuererhöhung und Umverteilung zu fordern. Mhm. Und was haben die also eine Kampagne gegen sich gehabt? Mhm. Also, dass die bei 8, gelandet sind, ist also wirklich, die sind total unter Beschuss gewesen.
Ja, aber du wolltest die Euro-Krise, also jedenfalls die Besonderheit erklären, das sollten wir doch vielleicht weitermachen.
Ja.
Entschuldige, ich mache ja.
Nee, du machst das sehr gut. Alexander, ich werde dich hier als Co-Moderator festbuchen.
Jetzt kommen wir zur Euro-Krise. Gut, die Geschichte der Euro-Krise war der Euro selbst. Das war das Narrativ in Europa. Nämlich, was hat der eigentlich bewirkt, als er eingeführt worden ist? Während früher in den Südländern man relativ hohe Zinsen bezahlen musste für Kredite und auch für die Staatsanleihen und so weiter, hat der Finanzmarkt, der sogenannte, auf einmal, es war schon in den 90er Jahren die Konvergenz, schon im Vorfeld der Einführung hat schon stattgefunden, die Zinsangleichung nennt man das. Und in dieser schönen Wetterperiode der weltweiten Wirtschaft zwischen 1998 und 2007, wenn man es mal so nennen darf, hat keiner dann drauf geguckt und hat das als einheitlichen Raum betrachtet auf einmal, ohne dass er da eine Risikounterscheidung zwischen Griechenland und Deutschland noch vorgenommen hat.
Mhm. Ja.
Und das ist die Geschichte.
Mhm. Ja.
In Amerika war es eine andere Geschichte, in Asien ist es eine andere Geschichte, aber in Europa war es diese Geschichte.
Aber so sollte es doch auch sein eigentlich. Ich meine, natürlich haben sich viele nicht so verhalten hier innerhalb Europas, aber es war schon der Hintergedanke, das ist jetzt Europa, das ist irgendwie ein einheitlicher Raum, der soll einheitlich sein. Doch.
Ja, ja, das ist schon richtig.
Ich habe den Klaus Regling und den schon genannten Bofinger bei mir letztes Jahr zu Gast gehabt. Das war ja von den Piraten auch groß angekündigt. Das ist bis heute der Rekord im Mumble mit 400 Leuten, die damals teilgenommen haben. Mit dem Robert Arnold zusammen habe ich damals moderieren dürfen. Mhm. Und ich habe den Regling direkt in der zweiten oder dritten Frage gefragt, ja, wieso hat man dann eigentlich nur auf die Staatsverschuldung geguckt?
Ja.
Was war denn mit der privaten Verschuldung?
Ja.
Also die hat man überhaupt nicht als Krisenmoment überhaupt im Blick gehabt.
Ja.
Die war vollkommen außen vor. Durch diesen Privatisierungsparadigma und dieser Deregulierung hat man gesagt, alles privat ist gut und vom Staat kommt nur was Schlechtes.
Der Staat ist böse, böse, böse. Und ich meine, da kommen wir, weil du sagst, warum hat man gedacht, da geht es ja um das sogenannte Maastricht-Kriterium, also richtig, die 60%. Ja,
wir müssen mit Maastricht anfangen.
Und genau. Und diese 60% sind ja, wie man also sehr schön weiß, ja aus völlig falschen Zahlen praktisch hervorgegangen. Das
sind willkürliche
Zahlen. Willkürliche
man hätte Zahlen, genauso gut 50 oder 70
oder 100 oder 200. Ich meine, Japan hat, glaube ich, jetzt über 200. Ja,
240.
Ja. 240 und das funktioniert in Japan alles bestens. Ja.
Also ich wollte anfangen mit der Geschichte, dem Narrativ. Und dann kam Ulrike Herrmann zu uns und vorher habe ich schon vieles klar gehabt und so weiter. Aber sie hat dann nochmal eine Synthese geschafft, die ich bemerkenswert finde. Und zwar schreibt sie von den vier Krisen der Eurozone. Das macht es nämlich so kompliziert. Diese vier Teilkrisen sind untereinander verschachtelt und wirken interdependent. Und ich beginne mit der Krise 1, die hat was mit dem Narrativ zu tun, das ich eben erklärt habe. Die Südländer hatten durch hohes Wirtschaftswachstum, was durch diesen Kreditboom angefeuert wurde, hatten sie eigentlich war die Zinsen noch weniger wert. Also die realen Zinsen waren durch diese Inflation noch weniger eine Belastung für die Kreditnehmer. Das heißt, die Blase hat sich immer mehr angefeuert dadurch. Das ist ein hochgradiges, interessantes Phänomen. Und es wurde von außen befeuert. Es wurde durch die Kapitalanlagen der Nordländer befeuert.
Ja klar, logisch.
Mit der einen Ausnahme Griechenland. Griechenland ist der Sonderfall, das muss man immer gleich sagen. Dort hat der Staat, die Gruppen des Staates haben dort zu viel Staatsausgaben, zu viel im öffentlichen Dienst beschäftigt, oder egal wie man es nennen mag.
Ja.
Aber auf jeden Fall ist Griechenland ein Sonderfall.
Ja, aber historisch ein Sonderfall. Und mit den, wie viel waren es, 1,3% Anteil oder so, auch überhaupt gar kein Problem.
Also Irland war es eine reine Bankenkrise, da waren Zweckgesellschaften, das wurde als Verschiebebahnhof benutzt. Spanien war es die Immobilienkrise. Wir wissen heute auch, in Holland ist eine, die jetzt geplatzt ist. Portugal. Da ging es los.
Also eben nicht nur Griechenland, sondern Krisen überall.
Ja, und ich frage mich nur, wieso hat das eigentlich früher niemand erkannt? Ich meine, ich war ja berufsbedingt, hatte ich ja mit Spanien viel zu tun und war ja auch immer da. Und man konnte das ja sehen. diese wahnsinnigen Bauvorhaben da im Nichts wird da so eine Stadt. Ich meine, da habe ich mich immer gefragt, Mensch,
ja, das ist aber
komisch. Das ist natürlich das. Bin ich nicht hergegangen und habe geschrien, hier, hallo,
aber Krise.
Ich kenne mich ja auch nicht aus.
Sozusagen die Materialisierung des Zeichen Theorems. Jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage.
Noch ein kleiner Schmankel. Die Deutsche Bank hat damals prognostiziert, dass die spanische Wirtschaft die deutsche 2020 überholen würde. Unglaublich, oder?
Ja. Es war so ein Boom in Spanien. Das ist ja,
und dann, also diese Blasen,
noch viele Beispiele nennen, aber
die Blasen, die wären so oder so geplatzt. Aber dann gab es einen exogenen Schock von der Finanzkrise der USA ausgehend. Mhm. Die hat das beschleunigt.
Ja.
Das ist, als hätte ein von außen kommender Nadel einen Ballon in Europa angepikst. So kann man sich das vorstellen. Es wäre aber so oder so passiert, aber keiner weiß, wie lange das hätte weiterlaufen können. Also das. Und dann auf einmal, das ging los, indem die Frau Merkel, die irische Regierung und alle anderen angefangen haben, ihren Bankensektor national über Wasser zu halten, ihn zu stützen. Man hat also versäumt.
Nicht europäisch.
Genau. Das ist wieder diese berühmte Fahrtabhängigkeit. Hätte man damals gemeinschaftlich gesagt, sofort reagiert, komm, wir haben jetzt diese kritische
Situation. Europäische Einlagensicherungsfonds, also wie eben Roosevelt, 30er Jahre.
Ja. Aber der Reflex war, erstmal national zurückfallen und erstmal so. Als hätte man irgendwie einen Vorteil schützen wollen, die eigenen Interessen schützen wollen, aber es hat den Pfad gelegt, aus dem wir bis heute nicht rausgekommen sind. Das muss man jetzt auch ganz klar sagen, das waren diese berühmten Tage, deutsche Einlagen sind sicher und wir machen eine wir haben ja nicht mal eine Rekapitalisierung der Banken gemacht, die Amerikaner haben das gemacht, wir haben das ja gar nicht gemacht. Das ist nochmal ein Fehler, ein anderer. Und dann war die Situation, dass diese erste Krise, standen wir auf einmal vor Überschuldungssituationen in den Südländern. Also von Griechenland waren es von Anfang an Staatsschulden.
Das war von Anfang an.
In Irland und in Spanien und in Portugal sind die privaten Schulden zu öffentlichen Schulden geworden.
Auf einmal, plötzlich.
Ja, genau. Also, oder nach und nach. Und die kam ja mit einiger Verzögerung. Die Finanzkrise, die Eurokrise ging ja mit so 1,5 Jahren Verspätung zur Lehman-Krise erst los. Und dann hatten wir einen Schuldenschnitt gemacht in Griechenland. Und der hat das Vertrauen in den Euro erneut erschüttert. Weil, deswegen, da bin ich auch mit Nico Kern und mit den anderen Kollegen immer über Kreuz, Entschuldigung.
Ja, ich auch. Also genau an dem Punkt, das habe ich Nico auch schon oft gesagt. Ja, ist der falsche Weg.
Genau, ich sage das genauso. Ich möchte auch die Zentralbank anders einsetzen wie er. Er ist zu arg von der Bundesbank-Tradition. Es gibt einige in der Piratenpartei, die sehr stark... Also lass uns mal Klartext reden. Ja. Wir haben in der Piratenpartei einige... in den Wirtschaftsfragen einige unterschiedliche Grundlagen, die auf denen dann die jeweilige Wirtschaftspolitik aufbaut. Und die müssen wir einfach offen diskutieren. Und nicht jetzt uns hinter den irgendwie verschanzen und so weiter und auch immer sagen, du machst das falsch und ich mach, sondern lasst uns einfach darüber diskutieren. Und dann müssen wir da einen Meinungsbildungsprozess anstoßen, der dann irgendwann wie immer bei demokratischen Parteien, allein durch die Überzeugung der Argumente zu Mehrheiten führen sollte.
Ja, so sollte es sein. Also wobei jetzt dieser, sagen wir mal, dieser Vorschlag des Schuldenschnitts, den Nico auch macht, den sehe ich, also ich halte es für einen falschen Weg, aber ich sehe es jetzt nicht als so problematisch an, weil wir kennen überhaupt keinen richtigen Weg. Ja, also insofern kann man das auch diskutieren, nicht? Und das letztlich war also aus meiner Sicht jetzt, es gab ja eben verschiedene Schuldenschnitte. Ja, und ich meine, diese Schuldenschnitte sind eben deswegen, also nicht, weil da irgendwie jetzt so Geld verloren geht oder Vertrauen in den Euro, ja, teils, ja. Aber die sind eben deswegen so fatal, weil jetzt das Anlagekapital, was ja durch die Welt geistert, eben sich andere Kanäle sucht. Und diese Kanäle sind eher die gefährlichen.
Ja, das ist schon ein Teil des zweiten Teils der Krise. Der erste Teil nochmal, diese Finanzblasen sind sogenannte Überinvestitions- und Kreditblasen. Du hast das anhand der spanischen Immobilien gesehen. In Irland war es das Anlocken von Kapital mit niedriges Kapitalertrag steuern, dass dort einfach ein riesen Verschiebebahnhof für, ja, für Steuervermeidung betrieben worden ist. Und, und auch viele Finanzgeschäfte dort organisiert worden sind. Und aber auf jeden Fall hat der Schuldenschnitt in einem Land bewirkt, dass jeder dann Angst haben musste, dass der irgendwo anders auch passiert.
Ja, klar.
Und das setzt natürlich eine Kapitalflucht in Gang, wie eben Alex schon angedeutet hat. Und das, da kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Krise. Also erster Teil der Krise, mal an dem Punkt jetzt innehalten. Der zweite ist, eine Währungsunion mit einer Währung und 17 verschiedenen Staatsanleihen kann nicht funktionieren. Steile These erst einmal, aber ist auch irgendwie einsichtlich. Mhm. Jetzt müssen wir wieder zu Maastricht kommen. Dort ist ein sogenanntes Bail-out-Verbot. Mhm. Ist ja gefallen in der Krise.
Ja.
Und dort hat man nach neoliberalen oder nach der damaligen, nach dem damaligen finanztheoretischen und überhaupt finanzwissenschaftlichen Paradigma eine Währungsunion konzipiert. Mhm. Man hat gesagt, das würde gehen mit diesen Stellschrauben, mit diesen Gesetzestexten und so weiter. Wir haben in der Krise sehen müssen, dann 2007 bis folgende, dass es eben nicht funktioniert. Mhm. Während in England, wenn du da jemand hast, der eine Staatsanleihe besitzt und irgendwie die ganze Welt zweifelt auf einmal an der Solvenz von Großbritannien, dann fällt es dem Engländer schwer, dann diese Staatsanleihe abzustoßen und in eine andere Währung zu gehen, weil er neben dem Staatsanleiherisiko noch ein Währungsrisiko hat. Und er sich sicher sein kann, dass seine nationale Notenbank irgendwann anfangen wird, Staatsanleihen zu kaufen, um den Markt zu stützen. Bloß das funktioniert in Europa ja nicht.
Richtig.
Spanien, Italien und die anderen Länder können das nicht mehr. Sie haben die Währungssouveränität abgegeben. Und aber der Anleiheinhaber von italienischen oder spanischen Staatsanleihen, der geht einfach in deutsche oder niederländische. Er bleibt in der gleichen Währung, hat kein Währungsrisiko.
Naja,
und auf einmal hast du auf diesen berühmten Tagezahl 750 Milliarden in den Nordländern gehabt. Das waren reine Kapitalfluchtbewegungen.
Und deswegen geht's uns ja auch so gut.
Ja.
Also ich meine, das muss man auch ganz klar sagen. Also der deutsche Staat ist eindeutig der Profiteur.
Der Krisengewinner schlechthin.
Ja.
Ja. Also deswegen auch diese Sondersituation in Deutschland, dass du in Deutschland eigentlich das gar nicht richtig an den Mann bringen und an die Frau bringen kannst.
Naja, und das ist ja dieses egoistische Denken, nicht? Also man denkt sich jetzt, na, die anderen sind uns doch egal. Nicht? Also man ist das ja gewohnt, nicht? Dass man nicht unbedingt sagt, wenn ich jetzt profitiere, müssen andere leiden, ja. Also, sondern ja, die müssen das eben genauso machen. Ja, aber ich meine, wenn es alle genauso machen, leiden alle, nicht? Aber,
also Alex hat schon beschrieben, bei uns sind die Zinsen für 3- oder 6-monatiges Geld bis auf fast an 0,3, 0,5 runtergegangen. Mhm. In den Südländern ist es auf einmal 7. Bei Griechenland und bei Portugal war das also 30, die konnten sich gar nicht mehr refinanzieren an den Finanzmärkten. Mhm. Und jeder weiß, wenn ein Staatshaushalt eine Zinslast von 6-7% ungefähr hat, hält er das langfristig nicht durch, weil du musst dann riesige Einschnitte im Haushalt machen, um dann nur noch die Zinsen aufbringen zu können. Funktioniert nicht. Hier muss also eine Änderung vorgenommen werden. Das ist der zweite Teil der Krise, der eigentliche. Mhm. Mhm. Dass das nicht funktioniert.
Ja, ja, gut.
Der dritte Teil der Krise ist, dass Deutschland mit der Agenda 2010 eine Politik der Lohnzurückhaltung geübt hat, über 10 Jahre, sodass es unterhalb der Produktivitätsentwicklung und unterhalb des gemeinsamen Inflationsziels geblieben ist.
Ja.
Und das über einen Zeitraum von 10 Jahren. Die Franzosen haben sich vorbildlich an alles gehalten. Mhm. Die waren exakt auf dieser Linie. Die EZB hat immer nur der Durchschnittswert interessiert. Ich war bei der EZB mit der AG Geldordnung, da haben die gesagt, unsere Aufgabe ist 2% Inflationsvorgabe, ob da in Spanien 4 und in Deutschland 0,5.
Der alte Friedmannsche Inflationskorridor.
Ja, bloß mit so einer Bandbreite den einzelnen Regionen. Jetzt muss man natürlich sagen, in den USA gibt es das teilweise auch. Da gibt es boomende Regionen und andere, die sterben ab. Mhm. In einem gemeinsamen Staat gibt es dann auch Mobilität und all das und so weiter und Ausgleich und Transfermechanismen, ja. Die das ausgleichen. Bloß das haben wir alles nicht in der, in der Eurozone.
Ja.
Und das sind jetzt also, was ist das eigentlich? Diese Agenda 2010, die uns Piraten in vielen anderen Politikfeldern schon so lange beschäftigt,
da kann ich ein Lied
von sehen. Kommt jetzt auf einmal sogar in der Eurozone ins Spiel.
Ja.
Das ist doch das eigentlich Interessante und das für viele Piraten überraschend Neue.
Hoffe ich doch.
Ja. Und wie kommen wir da wieder raus? Wir haben jetzt nämlich so, dass wir durch diese Lohnzurückhaltung die anderen schlichtweg niederkonkurrieren. Das ist eine sogenannte interne Abwertung, die wir da vorgenommen haben. Wir können nicht und die anderen können nicht mehr sich anpassen. Wir erinnern uns alle, früher in jungen Jahren hat ein BMW 3er in Spanien 30.000 D-Mark gekostet, umgerechnet, und in Deutschland 40. Und wir durften keinen in Spanien kaufen.
Ja.
Was war passiert? Kurz vorher hatten die wieder mal abgewertet, um wieder wettbewerbsfähig zu sein.
Ja.
Und das ist ja der Vorteil für die deutsche Exportindustrie. Und Deutschland stellt den industriellen Kern in Europa, dass die mit der Währungsunion Absatzsicherheit im gemeinsamen Währungsraum haben und so viel Abnehmer und Skalenerträge erwirtschaften können, dass sie auf der weltweiten Ebene mit japanischen und amerikanischen Konzernen mithalten können. Das ist das. Und in Osteuropa haben sie Vorlieferanten, die außerhalb des Euros sind, die Wertschöpfungsketten von vorne mit den Vorlieferprodukten bedienen. In den letzten 20 Jahren hat Deutschland seit der Wiedervereinigung, ist es automatisch in diese Position hineingewachsen. Wir begreifen das erst heute richtig und ist in eine sozusagen semi-hegemoniale Stellung wieder hineingekommen. Und das hat die deutsche Politik auch, da kommen wir nachher noch dazu, weil das deutsch-französische Verhältnis wird dadurch kritisch tangiert. Das wird ganz schwierig.
Macht mir auch Sorgen.
Mir auch. Aber das heben wir uns noch auf. Der dritte Teil der Krise: wenn man gemeinsamen Währungsraum und Wirtschaftsraum betreibt, muss man sich an die gemeinsamen Vorgaben halten, die man vereinbart hat.
Richtig.
Man darf nicht davon abweichen. Weder nach oben, das war der Fehler der Südländer, aber auch nicht nach unten.
Ja.
Und jetzt haben wir eine Situation zwischen einer Gläubigernation wie Deutschland, die diese Überschüsse, wir erinnern uns an Krise 1, von außen sind die befeuert worden, die Immobilien und diese Zweckgesellschaften, Immobilienkrise und Zweckgesellschaften in Irland, mit welchem Geld? Mit unseren Überschussgeldern natürlich. Ja? Und jetzt kommt das Entscheidende. Wie in den 30er Jahren ist der Gläubiger nicht bereit, seine Interessen so zurückzustecken, dass er einen fairen Kompromiss mit den Schuldner macht.
Ja.
In den 30er Jahren war das die USA und das Deutsche Reich, wo das nicht funktioniert hat.
Ja.
Damals war Deutschland der Schuldner und Amerika der Gläubiger. Und jetzt ist es Deutschland in der Gläubigerposition. Die Amerikaner haben damals den gleichen Fehler gemacht, den wir Deutsche heute machen.
Ja, kann man so sagen.
Und das ist verrückt. Das ist jetzt die dritte Teil der Krise. Ja. Und der vierte, also, Entschuldigung.
Ja, naja, ich, an der Stelle eben, also um das auch mal ganz deutlich zu sagen, also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie fordern müsste, die Deutschen sollen nun altruistisch sein und den Armen helfen, sondern ja, es liegt in unserem eigenen Interesse. Ja, und das, was mich an der AfD dann so ärgert, sie argumentieren ja gegen unsere Interessen. Ja, wenn man der AfD folgt, dann schaden wir uns in Deutschland so immens, das kann sich keiner vorstellen. Ja.
Es gibt eine Sache, die mir noch Kopfschmerzen bereitet, wo ich noch nicht ganz sicher bin. Das ist eine ganz verrückte Situation. Deutschland hat im Prinzip seine Arbeitsplätze im industriellen Bereich und insgesamt erhalten mit dieser Politik, während die anderen deindustrialisiert haben.
Richtig.
Wir haben aber unsere Produkte de facto verschenkt ins Ausland.
Ja, klar.
Wir haben eigentlich umsonst gearbeitet und die deutsche Bevölkerung hat nichts davon gehabt.
Richtig,
aber wir haben unsere Arbeitsplätze und unsere Fähigkeiten behalten. Das ist eine ganz verrückte Situation, Alex. Wie bewertest du die?
Ja, also wie gesagt, wir können jetzt ruhig mal auch mit nationalen Interessen argumentieren, ja, weil das muss jetzt nicht böse sein, sondern das sollte eben den Menschen auch so ein bisschen die Augen öffnen, ja, dass das, was wir eben befeuern als Exportüberschuss und was wir feiern, eigentlich nichts anderes bedeutet, als dass wir eben viele unserer Produkte anderen schenken. Ja, das kann ja möglicherweise auch positiv sein, wenn die anderen uns dann in anderen Dingen entgegenkommen oder auch politisch entgegenkommen. Das passiert aber leider nicht, jedenfalls nicht bei den USA. Ja.
Aber schenken jetzt als Staat insgesamt.
Ja, ja.
Aber den Vorteil hat natürlich die privaten Anteilseigner der Exportindustrie.
Ja,
richtig. Das ist dann mal was anderes.
Nicht. Naja, also jedenfalls, was die Gesamtarbeitsleistung der Volkswirtschaft angeht, nicht? Das Problem ist aber, das hängt ja auch damit zusammen, dass dann diese Geldblasen entstehen, nicht? Weil das Geld, was dann hier akkumuliert ist, verliert ja irgendwie den reellen Gegenwert.
Ja, es muss auch irgendwo angelegt werden.
Ja.
Also man spricht ja auch in dem Zusammenhang nicht dass man die deutsche Wettbewerbsfähigkeit oder was immer man das nennen mag. Und ich weiß, dass diese ganzen Menschen in diesen vielen mittelständischen Hidden Champions großartige Arbeit machen und keiner will denen irgendwo hier Knüppel in die Beine schmeißen, damit sie jetzt nicht mehr wettbewerbsfähig sind, indem sie ihre Löhne hochjagen und so weiter. Sondern es ist eher ein vernünftiger Umgang mit den Erträgen, dass wir unser Importdefizit, also dass wir das kompensieren, dass wir einfach mehr von denen kaufen.
Ja.
Aber dafür müssten wir intern das besser verteilen, dass wir das können.
Also, gut, dann kommen wir zu dieser ganzen Geschichte der Verteilungsgerechtigkeit.
Ja, wir müssen die vierte Krise. Wir brauchen noch die vierte Krise.
Vierte?
Ja,
wir brauchen die vierte Krise.
Kommt noch. Das ist die sogenannte Management-Krise.
Ach ja.
Also, wie die Krise von Anfang an gerade auch von Frau Merkel gemanagt worden ist.
Aber das ist, das habe ich aber auch schon gesagt. Das ist der Grund, warum ich hier sitze, weil sonst hätte ich nicht gesagt, dass ich jetzt unbedingt was in der Politik machen müsste, wenn ich nicht diese Management-Krise erlebt hätte.
Sie hat am Anfang das Glück gehabt, dass die Franzosen im Großen und Ganzen das gleiche Interesse hatten wie sie, nämlich ihr Geld aus dem Süden zurückzubekommen.
Ja.
Deswegen haben beide von Anfang an hier eine ähnliche, man kann fast den Begriff Mercosur verwenden, symbolhaft dafür damals, und haben, obwohl im IMF, also im Internationalen Währungsfonds, damals große Kräfte gesagt haben, so funktioniert das nicht. Die Schwellenländer, die Schweiz, viele andere, hat man das durchgesetzt von Frankreich und Deutschland, diese Politik. Und heute weiß man jetzt die Protokolle von damals, man sieht die jetzt ein, wie kontrovers das damals im IWF zugegangen ist. Und die Amerikaner haben Deutschland und Frankreich gedeckt, wobei wieder eigene Interessen dazugekommen sind. Das war die Konstellation, die man verstehen muss, warum es zu dieser Art der Rettungspolitik gekommen ist. Mittlerweile sehen die Amerikaner die europäische Rettungspolitik kritischer, viel kritischer, weil sie deflationär auf die Weltwirtschaft wirkt.
Ja.
Weil wir haben nicht nur über die Bailout-Verfahren und die Rettungsinstitutionen wie EFSF und ESM versucht, die Gelder von Frankreich und Deutschland zu retten, sondern wir haben gleichzeitig eine Austeritätspolitik und Anpassungslastpolitik, die rein auf den Schultern der Südländer ruht, in Gang gesetzt.
Ja, naja, aber wir haben ja auch das, die Erfolge Deutschlands haben ja auch den Eindruck erweckt bei den anderen Mitgliedstaaten, das sei ein deutsches Modell, diese Austeritätspolitik. Ja. Macht die politische Situation nicht so einfach. Ja.
Aber spätestens mit der Regierungsübernahme von dem Präsident Hollande in Frankreich ist eines deutlich geworden, dass die Wirtschaftspolitik und die wirtschaftspolitische Paradigmen, die beide Seiten zugrunde haben, jetzt nicht mehr eine Interessengleichheit darstellen, sondern unterschiedlich sich entwickelt haben. Also heute ist eine deutsch-französische Verständigung wird immer schwieriger, im Augenblick. Und das ist das, was uns beiden so Angst macht.
Ja.
Die Franzosen sind jetzt gezwungen, entweder eine Agenda 2010 Politik in ihrem Land zu machen, zunehmend, oder den Euro langfristig aufgeben zu müssen. So weit, so scharf würde ich das fast formulieren.
Ja.
Es tut weh, es so sagen zu müssen, aber wenn die deutsche Seite nicht entgegenkommt und diesen harten Politikkurs, den sie bisher fährt, hier einen Kompromiss, dass sie ebenfalls Lasten übernimmt und Druck aus dem System nimmt, ist die Anpassungslast jetzt die nächsten Jahre immer mehr auf der französischen Seite.
Ja. Gut, aber wie gesagt, vierte Krise, das völlig falsche Management von Merkel. ist richtig. Allerdings, es zeigt sich jetzt, und das ist vielleicht ganz interessant, dass, also glaube ich zumindest, inzwischen, also vor allem Schäuble, ja, also Schäuble sieht das alles anders. Ja, und Schäuble ist eigentlich derjenige, der das von vornherein richtig gesehen hat, aber er konnte sich am Anfang eben nicht durchsetzen, weil es eben diesen alten Konflikt auch gab zwischen Merkel und Schäuble. Ja, ich glaube, dass eben bei Frau Merkel eben inzwischen auch diese Erkenntnisprozesse eingesetzt haben, auch durch die Analysen, die ja bekannt sind, und deswegen wird auch Schäuble Finanzminister, und er wird eben also die Politik in die Richtung lenken, die er von Anfang an machen wollte. Nur das Komfortable ist, dass man ja immer sagen kann jetzt, ja, wir müssen das jetzt machen, weil wir sind ja in der Großen Koalition, nicht? Also das verlangt jetzt alles die SPD. Ob wem das dann hinterher zugutekommt, ist mir egal, aber in dieser Richtung gibt es aus meiner Sicht ein bisschen Hoffnung, dass man, also weil das eben erkannt worden ist, jetzt auch versucht, das deutsch-französische Verhältnis mit der neuen Regierung eben wieder zu kitten.
Wir müssen jetzt aber an einen Punkt kommen. Ich habe es deswegen so scharf formuliert, Axel, weil wäre nicht letztes Jahr Mario Draghi mit seinem großen Auftritt erst in London und dann im September auf der Bühne erschienen, mit einer klaren Ansage an die Finanzmärkte. Wer weiß, ob es die Währungsunion heute überhaupt noch gäbe.
Ja, es gab da etliche kritische Momente.
Und ist natürlich auch eine spekulative Sache. Was wäre, wenn, ist immer schwierig.
Naja, also die Zinsen sind seitdem so rückläufig, dass er mit dieser einen Ansage, ohne dass er überhaupt was gemacht hat, es geschafft hat, den Märkten, also für mich ist das total evident, dass es genau an diesem einen Einsatz, die Frage ist für mich eher, wer hat ihm den Rückendeckung dafür gegeben?
Herr Schäuble.
Ja, das könnte ich sagen. Und der französische Präsident
damals. Ja, das ist ganz klar. Ja.
Also ohne deren beiden Zustimmung hätte er das nicht machen können. Ja, und wir haben das dieses Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, seitdem toben ja die deutschen Ökonomen, seit dieser Ansage. Ja. Wir können nur beten, dass das Bundesverfassungsgericht diese Klagen gegen das OMT-Programm, so nennt sich dieses Programm, Outright Monetary Transfers, hier nicht stoppt oder der EZB hier das untersagt. Das steht ja noch aus. Also, wir haben jetzt eine ganz eigenartige Situation. Die einzige Institution, die funktioniert, ist die Notenbank.
Ja.
Die hat es geschafft, uns Zeit zu kaufen, das System zusammenzuhalten.
Ja.
Die Spannungen im System nehmen aber immer noch zu. Selbst wenn wir jetzt eine sogenannte Stabilisierung auf niedrigstem Niveau in den Südländern haben, was ja als Riesenerfolg verkauft wird, das ist ja unglaublich. Und der Druck auf Frankreich nimmt enorm zu, wie vorhin festgestellt. Wenn es keine Korrektur in der deutschen Politik gibt. Das ist die Situation, in der wir uns im Augenblick befinden.
Richtig.
Und wie kommen wir da raus und was können wir Piraten hier anbieten?
Ja, naja, also.
Ja, das ist schon eine wichtige Frage.
Das ist eine wichtige Frage.
Können wir diese Frage kurz zurückstellen? Denn ich wollte nochmal auf die vier Krisen eingehen. Und zwar, wenn man sich das überlegt, was sind denn die Lösungen bei den vier Krisen? Also beim Management ist einfach, Merkel abwählen, hat man nicht getan, wir bleiben in der Krise. Agenda 2010?
Ja, also das
kann ich mir auch gute Lösungen
vorstellen. Also ich rede ja auch mit SPD-Kollegen und die gesamte Partei, also die SPD kotzt im Moment ab. Also ihnen ist vollkommen bewusst geworden, dass sie im Grunde genommen mit der rot-grünen Koalition und Schröder nichts anderes gemacht haben, als eben das neoliberale Paradigma eben wirklich zu vollenden, nämlich alles das, was Kohl nicht machen konnte, weil dann die Gewerkschaften auf die Straße gegangen wären. Nicht, das konnte natürlich Schröder machen, weil er die Gewerkschaften in Zaum halten konnte. Und das hat aber dazu geführt, dass die SPD als Partei fast kaputt ist. Ja, also nicht nur die Mitglieder, die weggelaufen sind, nicht, sondern eben auch die Mitglieder, die bleiben, fordern auch tatsächlich immer stärker, dass das jetzt nicht so sein kann, dass man eben hier Korrekturen eben auch anbringen muss. Und jetzt muss natürlich die SPD-Führung irgendeinen Weg finden, das so zu machen, dass es jetzt nicht so total aussieht, als würde man eben jetzt mit Schröder abbrechen und würde man
diese
Agenda-Politik, nicht die sie ja so lange verkauft haben, als
die... Ja, das merkt man ja. Sie machen jetzt den Mitgliederentscheid und so. Das ist natürlich all das, das wieder zu kitten.
Aber du hast eben sehr schön angefangen, Krise 4 und 3 zu analysieren. Bei Krise 2.
Ja, jetzt wird es schwierig.
Wäre die Lösung der Eurobond oder solche Sachen.
Ja, Krise 2 würde ich auch noch sagen. Da gibt es den Eurobond. Das ist wahrscheinlich, also geht es auch nicht ohne, weil es einfach nicht sinnvoll ist.
Ja, also auf jeden, also es geht auch. Also ich muss jetzt dazu sagen, gut, haben wir nicht gesprochen. Ich weise ja auch immer darauf hin, dass man eben historische Vorbilder Bilder hat aus den Vereinigten Staaten. Nicht? Also im Moment ist die Sache ja so, dass eben in den USA es eben auch ein No-Bailout gibt. Ja, das heißt, also der Bundesstaat haftet nicht für Schulden der Bundesstaaten.
Bloß haben wir noch keinen Bundesstaat in Europa.
Ja, ja, das ist da, deswegen gehe ich ja eher, also insofern steht jetzt der Eurobond jetzt nicht so als alleiniges Lösungsmittel oder so im Mittelpunkt, sondern eben der Bundesstaat.
Ja.
Und vor allem, also das Entscheidende ist ja, dass ist eine interessante Entwicklung. Wir haben zwar in Europa noch keinen Bundesstaat, aber der europäische Binnenmarkt ist wesentlich zentralistischer oder als der amerikanische Binnenmarkt.
Naja, ja, auch interessant. Ja,
und ja. Und deswegen, also das, was ja immer gegen die Währungsunion ins Feld geführt wird, nicht, dass es eben diese unterschiedlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeiten gäbe in der Europäischen Union. In den USA sind die viel größer als in der Europäischen Union heute. Ja? Also insofern, das stimmt alles nicht, ja, was hier angeführt wird, sondern es hat einen anderen Grund. Und der Grund ist die politische Union.
Ja? Moment, aber die Amerikaner haben in einer... Es gibt ja nur zwei Beispiele, wo wir uns vergleichen können. Zwei Föderationen, die Schweizer und die amerikanische, die als Vorbild überhaupt taugen. Mhm. Nehmen wir mal die amerikanische. Die sind auch mit einem Staatenbund losmarschiert und haben erst einmal auch eine Währung gehabt und haben alle einzelnen Staatsschulden aufgenommen.
Und das hat nicht funktioniert.
Einmal einen Bailout machen.
Zweimal.
Ja. Also, ja,
nach 1814 nochmal, nach dem Zweiten Englischen Krieg. Es hat nicht funktioniert und der damalige amerikanische Finanzminister Hamilton hat es erkannt und hat da eine Bundesverfassung und dann haben sie es geändert. Sie nehmen die Schulden auf der Bundesstaatsebene gemeinsam auf.
Ja.
Und seitdem hat es also nur noch einmal nach diesem zweiten englisch-amerikanischen Krieg haben sie es nie mehr gemacht. Ja, dann konnte ein einzelner Bundesstaat praktisch in Konkurs gehen, ohne dass der Gesamtstaat gelitten hätte.
Richtig. Aber die gemeinsamen Schulden, nicht? Also jeder amerikanische Bundesstaat
nimmt auch einzelne
Schulden. Kann natürlich auch Einzelschulden machen und Kalifornien ist ja gerade bankrott, ja.
Richtig.
Und das merkt keiner. Ja. Entschuldige. Also deswegen, es geht, also dass man, also wenn man jetzt von Eurobonds redet, ja, dann braucht man eben auch einen europäischen Bundesstaat mit einem europäischen Haushalt, der dann diese Schulden aufnimmt. Es geht bei Eurobonds praktisch in diesem Sinne nicht darum, dass man jetzt gemeinsam Schulden aufnimmt und die auf die Nationalstaaten verteilt. Das ist
man kann auch Teillösungen machen, also man einen Teil über gemeinschaftlich aufnimmt und einen großen Teil auf der nationalen Ebene lässt.
Ja, aber würde ich eben nicht sagen. Ich würde sagen, die Lösung ist eben die politische Union mit einem europäischen Haushalt und dieser Haushalt kann sich dann verschulden und kann meinetwegen auch im keynesianischen Sinne Defizit-Spending machen in allen europäischen Ländern, während die Nationalstaaten so weiter existieren mit ihren eigenen Staatsanleihen wie bisher. Nicht nur das Problem, was dann eben auftaucht, egal wie man es macht, ist, dass wir dann unser Privileg verlieren, jetzt die einzigen wirklich sicheren Anleihen zu haben, sondern die Eurobonds wären sehr interessant. Das heißt, das Anlagekapital würde eben sehr stark dort reingehen und wir müssten wieder mehr Schulden, also mehr Zinsen zahlen. Und dann muss ich auch noch was sagen, das habe ich auch schon öfter erwähnt, das muss man immer ganz deutlich machen. Ja, diese
ganze Geschichte mit der Schuldenobergrenze, der Staatsverschuldung, ist eben Bullshit. Das ist also reine neoliberale Ideologie. Ja. Der entscheidende Punkt, ja, ist der Anteil der Zinslast am Staatshaushalt. Ja. Mhm. Und bis zu einem bestimmten Grade, wenn aber die Zinsen eben ganz plötzlich ansteigen, ja, was eben durchaus passieren kann, dann steigt natürlich auch dieser Anteil im Staatshaushalt ganz plötzlich und das kann dann natürlich dann zu Schwierigkeiten führen.
Also Alex, ja, wir sind uns einig, ich folge dir da vollständig, wir sind für mehr Integration und gewisse Sachen müssen auf die bundesstaatliche, auf eine föderale Ebene gehoben werden. Was machen wir denn dann mit unseren anderen europäischen Piraten, die dauernd gegen mehr Integration stimmen?
Tun die das?
Jein. Also ich
habe da aus letzten Tagen aus erster Hand Informationen.
Ja. Ich bin ja in dem europäischen Prozess, wir haben ja auch letzten Podcast schon viel zu lange darüber geredet. Ich habe ja eben auch gerade gesagt, dass ich als Föderalist eben auch darauf achte, dass wir keinen europäischen Zentralstaat bekommen. Und da gibt es, und das kann man auch durchaus durchdeklinieren in den Einzelfällen, eben schon viele Dinge, die die europäische Ebene an sich gerissen hat, die da gar nicht hingehören. Also man kann durchaus beides fordern. Man kann mehr politische Integration fordern, also nach Europa. Man kann aber auch gleichzeitig sagen, nach dem Subsidiaritätsprinzip muss man genau gucken, was da hingehört. Ja, und das, was da nicht hingehört, das bleibt natürlich bei den Nationalstaaten oder bei den Regionen. Ja,
das ist doch ganz klar.
So, wir haben noch eine Krise offen, ja, die wir noch keine Lösung.
Das ist die heftigste. Da würde ich sagen,
da geht es um die Finanzmarktregulierung. Ja. Damit die Blasen nicht entstehen können und diese überschießen in diese Derivate oder in diese Kreditexpansion. Das hängt da alles miteinander zusammen.
Ja, und da haben wir wieder Schäuble, nicht? Also
das ist wirklich nicht einfach. Wie willst du das wirklich machen? Ja. Du müsstest ja dann auch in Souveränitätsrechte von Staaten eingreifen. Du musst denen dann sagen, jetzt ist aber Schluss mal mit
Moment, Armee. Wir haben ja jetzt die Bankenunion, also die geplant. Ja.
Also da muss man sehen, aber erstmal eben das aktuelle Zitat von was von heute kam, also diese Kontroverse zwischen dem deutsche Bankchef Fitchen und Schäuble. Da hat Schäuble so einen ganz einfachen Satz gesagt, ja. Die Kreativität der Banken, die Regulierung zu umgehen, ist weiterhin groß. Ich weiß ja, dass die Banken meinen, es reiche nun. Aber da sage ich zum Beispiel vor einigen Tagen zu Deutsche Bank-Chef Jürgen Fitschen, es waren nicht die Staaten, welche die Krise ausgelöst haben. Das war die Finanzbranche. Deshalb kann es kein Ende der Regulierung geben. Mhm. Das sagt Schäuble. Und Fitschen explodiert dann.
Sven Giegold hat mir gesagt, dass die Konservativen und die liberalen Parlamentarier nach der Finanzkrise in einer Art Schockzustand viel gefordert haben, auch an Regulierung und an Veränderungen, und dass er in den letzten 2 Jahren einen Rollback erlebt, dass davon nicht mehr viel übrig geblieben ist.
Mhm. Ja.
Jetzt nochmal, das ist die Krise 1, das Finanzwesen, endogene Geldschöpfung der Banken und so weiter. Wir haben ja gesehen, es ist eine der 4 Krisen der Eurozone. Mhm. Und dort, da muss wahrscheinlich eine viel größere Krise noch kommen, Alex, bevor dort also wirklich hart rangegangen wird, habe ich den Eindruck mittlerweile.
Das sage ich ja. Das ist eben diese alte Erkenntnis, Lernen durch Schmerz. Ja, ich muss ehrlich sagen, eigentlich möchte ich gerne, dass die Politik da kreativer wird, dass die Politik eben verhindert, dass eben Menschen und Gesellschaften immer wieder Schmerzen erleiden müssen. Aber wahrscheinlich liegt es eben an der Natur des Menschen, das mal so in den Raum zu werfen. Nicht, dass sich wirklich nur was ändert, wenn es wirklich mal knallt oder wenn es wirklich mal eine Krise gibt.
Könnte mit der Demokratie zusammenhängen, denn die Leute müssen ja einen Grund haben, Regierung abzuwählen. Und wenn es ihnen gut geht, dann wählen sie ihre Regierung nie ab. Dann sind sie immer für eine Fortsetzung der Regierung.
Ja gut, das ist schon richtig. Ja, ich mache das den Menschen überhaupt nicht zum Vorwurf.
Ja, klar, das sollte man auch nicht.
Nach welchen Kriterien soll denn ein Wähler oder eine Wählerin entscheiden? Nicht? Entscheidet nach ihren eigenen Interessen.
Völlig rational entschieden, also nach ihren Interessen natürlich, aber nach ihren Interessen rational.
Ja.
Also wir sind ja für freies Wissen, für Netzneutralität, für alles. Wir müssen aufklären und die Leute müssen, also runtergebrochen auf, dass es für sie nachvollziehbar ist, diese Informationen bekommen. Ja, es muss die Gesellschaft durchdringen.
Richtig.
Und diese Krise ist ein katalysatorischer Prozess in meinen Augen.
Aber gerade an dieser Stelle, deswegen sind wir ja für Volksabstimmung. Das wird ja auch fast immer falsch verstanden, weil wenn man eben tatsächlich eine Volksabstimmung macht, dann werden die Menschen erstmal aufgefordert, sich mit Dingen zu beschäftigen, von denen sie jetzt überhaupt nichts verstehen oder wo sie immer sagen, was soll ich da eigentlich? Aber es wird eine Diskussion angestoßen, auch an den Stammtischen, alleine durch Volksabstimmungen, die dann dazu führt, dass tatsächlich möglicherweise solche Argumente und solche Erkenntnisse eben sich auch bei den Wählerinnen und Wählern stärker
verbreiten. Ich hoffe, dass wir heute Abend hier mit unserem Podcast einen Anfang machen konnten, dass die Piraten etwas neugieriger für dieses Thema werden.
Ja.
Dass wir Piraten uns da dieser Sache stellen, dass wir auch merken, dass wir da doch fähige Leute haben, dass wir da echt weitermachen sollten, dass es ein Thema sein kann, was wir auch sehr gut verknüpfen können mit den, ich will nicht sagen Schlagwort, aber mit eigentlich mit diesen Aussagen, die wir bei unseren Kernthemen genauso verwenden, die sind genauso anwendbar hier.
Ja.
Da sehe ich überhaupt keinen Widerspruch, dass das richtig, in einem entweder oder, das ist ein
das ist eigentlich ein Kernthema. Also ich meine, ich werf das immer so im Raum Netzneutralität des Geldes, ja. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Zeit, uns intensiver mit der Geldtheorie zu beschäftigen, aber ich möchte ja noch anknüpfen jetzt, was das jetzt heißt, warum die Finanzbranche reguliert werden muss. Ich weise noch darauf hin, dass das war bei dem neoliberalen Urvater Milton Friedman in seiner Theorie so ein ganz klarer Punkt, dass er gesagt hat, ja, also freie Markt überall, also bei allen technischen Monopolen. Besser als machen Private, ja. Aber die Finanzbranche muss reguliert bleiben, so wie es nach dem New Deal eben von Roosevelt gemacht wurde.
Jetzt ist aber ein ganz entscheidender Punkt. Jetzt werde ich zum Schluss der Sendung noch ketzerisch. Mhm. Hayek ist heute der Star bei den amerikanischen Rechten, bei den Libertären.
Ja.
Und nicht mehr Friedman. Friedman wird heute als, ja, wegen seiner Zentralbankpolitik zu staatsnah angesehen. Ja. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, Maha. 1980 war Friedman, denken noch die Chicago Boys in Chile, der Wegbereiter, einer der Wegbereiter der neoliberalen Wende. Heute ist er in Amerika verpönt.
Ja, verstoßen. Aber das ist bei den Radikalen. Und ich meine,
dann sind die so radikal geworden mittlerweile.
Der radikalste an sich, du hast ja die Österreicher auch schon erwähnt, nicht? Das ist Hayek, aber der radikalste Österreicher, der Libertärin, ist ja von Mises.
Ja.
Ja? Und von Mises hat mal auf einer Konferenz gesagt, ja, also diese Leute wie Friedman, alles Sozialisten. Ja? Also es geht tatsächlich beim Neoliberalen und bei den Libertären immer noch anarchistischer, ja. Und das sind natürlich die Marktanarchisten, die eben glauben, ohne Regulierung wäre alles gut.
Aber jetzt muss ich ein bisschen
Und diese Theorie bestätigt sich ja auch immer selber, weil je mehr dereguliert wird, desto schlechter wird es. Also sagen sie sich, wir haben noch nicht genügend dereguliert, wir müssen noch mehr deregulieren, damit es besser wird.
Ja? Jetzt komme ich aber zum Selbstverständnis der Piraten. Mhm. Da gibt es ja so ein Quadrantenmodell, was wir scheinbar aus Amerika übernommen haben. Autoritär, libertär.
Der Kompass,
ja. Ja, links, rechts. Und da sind wir ja immer so links, unten, die meisten Piraten. Ja. Und wir müssen mal uns überlegen, was wir eigentlich mit, das ist gleich ein Ziel für ein weiteres Gespräch, Maha, dass wir uns über den Begriff libertär und der Piratenpartei mal unterhalten.
Allerdings, ja.
Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe so den Eindruck, dass viele Piraten, auch im europäischen nahen Umfeld von den Piraten, die sagen eigentlich, das System, so wie es ist nicht zu reparieren. Sie wollen das hacken. Und die Kryptowährungen sind ein Hackmittel.
Ja, auf die müssen wir noch kommen.
Ja, deswegen war ich ja jetzt zum Schluss noch ketzerisch.
Nicht zum Schluss, also ich meine, wir kommen eigentlich nicht so richtig zur Geldtheorie, das sehe ich ja schon. Aber deswegen, ich wollte noch mal nur kurz darauf hinaus, dass diese Regulierungen ja auch nur eine Krücke sind. Ja, und das ist das Problem. Es gibt eigentlich im Moment keine wirkliche Lösung. Man muss jetzt mehr regulieren, und da hat Schäuble recht, um überhaupt das System einigermaßen im Zaum zu halten, ja, also quasi die Explosion zu verhindern, ja. Aber langfristig wird es eben zu einer Explosion kommen. Ja, aber und deswegen muss man eben grundsätzlich an die Sachen ran, also auf die Ideen der Geldtheoretiker wie Keynes auch zurück.
Kindelberger, Minsky haben alle gesagt, die Notenbank ist der Reparaturbetrieb in Finanzkrisen.
Ja.
Das wissen die Engländer schon seit 1797. Ja. Die anderen haben länger gebraucht. Die Deutschen haben es bis heute nicht begriffen.
Ja.
Um es mal ganz überspitzen. Wir müssen die Notenbank als Reparaturbetrieb einsetzen. Mhm. Und die Deutschen sagen, das ist direkt die Staatsfinanzierung, das führt direkt in die Inflation. Also haben wir dermaßen eine Macke, wir Deutschen, dass das also, da müssen wir Piraten voll ansetzen, nach meiner Meinung, dagegen vorzugehen. Was ist am Beispiel Irland passiert? Irland hat damals die ganzen privaten Banken retten müssen, auch die Anglo-Irish Bank, wie wir wissen. Und später, und das alles auf den offiziellen Haushalt genommen, und in einer stillen Aktion, auch das beschreibt die Ulrike Herrmann wieder sehr gut in ihrem Buch, wurden der irischen Regierung 30 Milliarden von der Notenbank abgenommen. Indem die einfach prolongiert und in einer ganz langen Laufzeit mit Tiefzinsen versetzt worden sind, sodass sie eigentlich niemals wirksam werden.
Ja.
Ja, was bedeutet denn das? Dass die Notenbank nicht eine Bank wie jede andere ist, bedeutet das.
Ganz genau.
Und wenn man mal ein paar historische Beispiele, Werner hat mir das damals erklärt, 1914 wären alle englischen Banken beim Kriegsausbruch bankrott gewesen, hätten die englische Notenbank nicht die gesamten ausstehenden Kredite auf dem Kontinent, die auf einmal Kriegsgegner waren, auf ihre Bücher genommen.
Richtig.
In Japan 1945 ist das Gleiche passiert. Ja. Das ist diese berühmte Theorie des It gives no free lunch. Und das ist in Frage zu stellen. Das sind alles so Tabuthemen, wo wir ran sollten.
Ja, gut, dazu müsste man sich aber intensiver mit Geldtheorie beschäftigen, aber vielleicht kommen wir tatsächlich nochmal zu diesen Bitcoins zum Schluss, weil das ist eigentlich ein interessanter Ansatzpunkt, wo vielleicht die Piraten noch ein bisschen mehr zuhören.
Ja, genau. Ja, also wie gesagt, Kryptowährungen ist im Prinzip ein privates Geld, wo aber über Mining hergestellt wird. Das hat ja ein Japaner, ich weiß jetzt den Namen im Augenblick nicht, im Jahre 2008, als die Krise ausgebrochen war, einen Quellcode zur Verfügung gestellt. Wir haben uns in unserer AG auch schon damit beschäftigt und haben auch einen Vortrag, Vortragenden mal eingeladen. Das kann man alles auf unserer Seite sich nochmal anhören. Und seitdem hat eine Community dieses Projekt vorangetrieben. Und wir haben ja in den letzten Wochen erlebt, es hat starken Schwankungen, der Preis. Im Frühjahr gab es einen Crash und jetzt gab es eine Senatsanhörung in den USA. Und dann ist der Bitcoin unter die Decke gegangen, also abgehoben. Es können 21 Millionen Einheiten hergestellt werden. Es werden nie direkt 21 Millionen Einheiten erreicht werden, weil das wird wie eine Tangente sich an diesen Zustand. Und wir sind jetzt schon über die Hälfte der erzeugten Geldeinheiten. Also man nennt das Mining, wer sich da dafür interessiert, der kann da doch vieles finden im Netz, wo er sich darüber informieren kann. Und schon heute muss man für ca. 70.000, 80.000 Euro sich Computer-Equipment besorgen. Da sind noch nicht mal die Stromkosten dabei, um diese Rechnungen durchzuführen, um so eine Einheit herzustellen. Also für so einen Laien wie uns ist es schon gar nicht mehr möglich. Die Einheiten. Das ist mal zum Technischen.
Da hätte man mal ganz früh anfangen müssen.
Ja.
Aber es gibt da ja auch die Technikgespräche, also wenn man da so irgendwelche schnellen Grafikkartenchips und so.
Aber was ist das eigentlich? Ist das eine Art von Gold, die jetzt nicht mehr in der Erde liegt, die man aber eine begrenzte Sache, also ein Ding, was man halt jetzt herstellt? Was ist es nach deiner Meinung?
Naja, also die Kryptowährungen. Es ist eben, letztlich steckt da ja die Idee von Keynes dahinter, nicht mit dem Banco. Jetzt kommen wir doch auf die Geldtheorie, nicht? Das heißt, das Problem ist einfach, dass wir, und das war ja auch, ist ja auch die Frage des Goldstandards, nicht? Dass wir eben auf der einen Seite, also dieses Fiat Money haben, also das Geld, was aus dem Nichts geschöpft wird.
Es muss ja immer was verpfändet werden.
Ja, klar, aber Geld, das Geld selber.
Das Geld selbst kommt aus dem Nichts.
Kommt aus dem Nichts. Und wir haben dann auch noch praktisch die also die Zinsspirale, ja, ja. Die ja nicht, die ja fehlt bei der Geldschöpfung, wenn man das so will, nicht, mhm. Also kann man sich mit Hans-Christoph Binswanger vielleicht mal beschäftigen, ja.
Der Wachstumszwang dieses Geldsystems.
Ja, der Wachstumszwang, genau. Ist, was aber auch wieder Vorteile hat. Das heißt, das Problem ist, dass wir irgendwo am Ende Geld haben, was eben keinem realen Wert mehr entspricht. Ja, also rein theoretisch geht das, sagen wir mal, Geldwachstum sogar bis ins Unendliche. Ja, und also man deswegen konnte man also eine Rohstoffdeckung, also wie Gold, ja, praktisch nicht aufrechterhalten, weil es einfach nicht möglich gewesen wäre, eben dieses ganze Geld, was im Umlauf war, eben durch entsprechende Goldmengen zu hinterlegen. Ja, bei also bei den Bitcoins, ja, also ist das System inhärenter, ja, weil es muss nicht etwas, was entsteht, durch einen bestimmten Rohstoff hinterlegt werden, sondern alles, was entsteht, ist quasi schon begrenzt, ja, durch diese Menge. Deswegen passiert ja dann auch, wenn in dem Moment, wo dann eben praktisch die Bitcoins als Währung eingesetzt werden, dieser Anstieg. Ja, weil das ist ja das Verhältnis, wenn ich eben praktisch also die gleiche, also wenn ich die Warenmenge ausdehne, ja, und das gleiche Geld habe, dann sinkt der Preis für die einzelne Ware oder es steigt der Wert meines Geldes.
Absolut, ja, nicht. Kann man aber diese Kryptowährung, die ja vielleicht auch jetzt in einen Wettbewerb miteinander treten, was hochwahrscheinlich ist, mhm. Es folgen ja schon die Nachahmer, jetzt die ersten, den Bitcoin, Freecoin, mhm, und andere. Ist das eine Art von Private Banking, wo ein Wettbewerb unter den Geldern entsteht? So wie es Hayek und die Österreicher immer gewollt haben, ohne Zentralbank?
Also das ja, weiß ich nicht. Also es
ich auch nicht.
Es könnte sein, aber ich hatte ja, also ich weiß auch nicht, wo hin das führt. Also ich bin prinzipiell jetzt also kein großer Freund verschiedener Privatwährungen, aber ich lehne das jetzt auch nicht so von vornherein ab, weil es könnte unter Umständen ein Weg sein. Aber die Idee, die dahinter steckt, ja, ist ja, also die Idee auch von Keynes für die Weltreservewährung, ja. Das heißt, wir müssen den Wert aller Währungen, ja, den Wert unseres Geldes an eine begrenzte Ressource binden. Mhm. Ja, das ist eigentlich die Idee, ja. Also wobei eben, also die Ausführung heute ist, dass man ja einen Rohstoffkorb ja nehmen kann, also weil man einfach sagt, wir haben damit den Wert unseres Geldes an eine begrenzte Menge gebunden, die aber realistisch sein muss für die Dinge, die wir herstellen können.
Also ich denke halt, das hat einen Charme für die Piraten. Erstens sind sie IT-Nerds, interessiert natürlich, dass das über Computer ja, Rechenprozesse, mhm, erstellt wird. Und die kommen von einer ganz anderen Seite dann, mhm, da dran. Und ich habe das auch bei der Amelia Andersdotter gemerkt und so weiter. Die setzt da drauf. Mhm. Die hat eine gewisse Affinität, mhm, zur österreichischen Schule. Mhm. Und das ist auch was Grundlibertäres. Mhm. Und deswegen habe ich vorhin auch Maha gesagt, wir müssen uns da mal Gedanken,
ja, drüber, also, machen. Also deswegen, da diskutiere ich gerne drüber. Ja, also weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass man, also weil der einzige Unterschied ist ja, dass man, also wenn man Keynes Idee verfolgt, eben eine Weltwährung hat. Und da kriegen wahrscheinlich dann die Libertäre irgendwo die Krise und denken, das ist noch größerer Zentralismus, was es eigentlich gar nicht ist. Ja, aber da muss man im Einzelnen drüber reden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das auch mit verschiedenen solcher Währung funktioniert. Ja. Nicht? Also das ist jetzt nicht unbedingt das entscheidende
Kriterium. Er hat den ganz entscheidenden Punkt noch, ja, zum Schluss angesprochen. Das, mhm, ist einmal, wir haben heute oder seit 70 Jahren eine Weltleitwährung, die gleichzeitig die Währung einer einzigen Nation ist. Mhm. Das ist ein Zustand, wo man im Augenblick erkennen kann, glaube ich, mhm, dass der nicht haltbar sein wird in der Welt. Mhm. Bin ich also ziemlich fest dabei. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber, mhm, ich glaube, das kann nicht aufrechterhalten, richtig, werden, genau, dass wir einen erneuerten keynesianischen Banker brauchen. Es haben auch einige schon daran gearbeitet.
Ja, ja. Es gibt da schon, ist eigentlich schon sehr weit fortgeschritten, die Vorschläge. Es müsste nur politisch gemacht werden. Ja, also ich meine, das ist so, also ich ärgere mich so ein bisschen wie in den 20er Jahren. In den 20er Jahren wurden eben alle politischen Ideen ausgearbeitet für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Also die praktisch Blaupausen für die deutschen Autobahnen lagen in den Schubladen. Aber es gab nicht die politische Durchsetzungskraft. Es gab nicht den politischen Willen, das, was auf dem Tisch lag, was man lange diskutiert hatte, auch zu machen. Ja, und dann ist es leider in die Hände dieses Menschen Hitler gefallen, der ja selber gar nicht kreativ war. Ja? Der hat dann einfach nur das politisch durchgesetzt, was sich eben viele intelligente Leute vorher ausgedacht hatten.
Ja, und da waren die Deutschen ganz vorne dabei. Also das ist ja das Interessante. Auch der Benkow-Plan beruht auf Vorarbeiten von deutschen Wissenschaftlern aus der Reichsbank.
Ja.
Das ist ein hochinteressantes Thema. Es ist es gab ein interessantes Gespräch, ich weiß gar nicht, ob ich es hier sagen kann oder nicht. Der Wilhelm Lautenbach ist ein ganz wichtiger Vordenker damals gewesen. Der Stützle war dann später sein Schüler, der die Saltmechanik begründet hat in Deutschland und der dann später im Sachverständigenrat gelandet ist. Der hatte ein Gespräch mit der genannten Person, die du eben schon erwähnt hast. Und er hat gesagt, Herr Reichskanzler, Sie können alles erreichen, was Sie wollen. Nur eines können Sie nicht in dieser Krise. Sie können keine Inflation erzeugen. Das ist ein authentisch überlieferter Satz, den er in seinen Nachlass geschrieben hat. Und das zeigt mal halt die ganze Dramatik von dieser Situation. Wie kommt man aus so einer Krise heraus, wenn man gar keine Inflation erzeugen kann?
Ja.
Weil man versucht, die Notenbank versucht im Augenblick mit einem Seil die Geschäftsbanken anzustoßen mit diesem Geldfluten, dass das Geld in der Wirtschaft ankommen soll und arbeiten soll. Das funktioniert nicht. Das ist das große Problem im Augenblick. Wie kommt das Geld zu den kleinen, mittleren und zu den Menschen? Es kommt nicht hin.
Ja, das ist das, das hat aber eben andere Gründe. Aber ich wollte jetzt, ja, da kommen wir jetzt wirklich zu den also zu dieser berühmten Einkommensschere. Das heißt, dass jedes Geldsystem, und das gilt für alle, die es in der Geschichte jemals gegeben hat, also es gibt keine These, die eben bewiesener ist als diese, jedes Geldsystem mit Zins dazu neigt, eine Ungleichverteilung zu erzeugen. Das heißt, es am Ende wird das gesamte Geld in sehr wenigen Händen sein. Ja, und das Geld das Geld eben in den Massen fehlt. Und das ist aber gerade dort notwendig, um Nachfrage zu erzeugen. Und
kommen wir eben doch die Privaten
und kommen wir eben zum
von Anfang an eine Lösung dafür.
Wieso? Welche?
Ja, das Grundeinkommen.
Ja, selbstverständlich ist das Grundeinkommen
natürlich eine der wesentlichsten Lösungen dafür. Nach unten verteilen.
Das ist ja
auch der Grund, warum natürlich viele Menschen sich auch dagegen wehren. Weil sie eben sagen, ja, dann wird, ja, also ich bin ja möglicherweise oben. Viele glauben das ja fälschlicherweise, dass sie oben sind.
Also ich glaube,
und ich kann noch weiter nach oben. Ja. Und der Punkt ist aber, dass das ganze System nur funktionieren kann, wenn es eben auch diese Bewegung nach unten gibt. Und
also es muss eine Kreislaufbewegung quasi erzeugen.
Muss man herstellen, so auf eine Art und Weise, dass der Staat möglichst wenig Einfluss darauf nimmt. Also es ist unerträglich. Ja gut, das ist dann der Sozialismus. Gut, es ist unerträglich, wenn Bürokraten entscheiden, der kriegt Geld und der kriegt keins.
Das schaffen wir in diesem Podcast
nicht. Der muss arbeiten und der nicht. Das geht halt nicht.
Wir sollten uns verabreden, all das, was wir heute nicht geschafft haben, beim nächsten Mal zu machen.
Ich wollte nur kurz zu den Basics zurück. Also man sollte vielleicht mal die drei Geldfunktionen kurz erwähnen. Ja, also das ist ja relativ einfach. Nicht? Also die eine Geldfunktion ist einfach das Tauschmittel. Ja, also so ist Geld entstanden. Ich habe eine Ware, ich tausche gegen eine andere.
Dann die Maßeinheit.
Dann die Maßeinheit, das heißt, ich kann mit Geld Wert von Waren messen. Ja. Und dann eben die Wertaufbewahrungsfunktion.
Und die stehen in einem Konflikt miteinander.
Ja, genau. Und die stehen in einem Konflikt miteinander, nicht? Weil das ist aber jetzt auch eine Folge, warum das mit der Golddeckung nicht funktioniert ist. Weil also ich muss ja, um eine Maßeinheit zu haben, also Geld muss ja teilbar sein. Ja, ich muss ja in möglichst kleine Einheiten teilen können. Ja, und das ist dann irgendwann bei Gold nicht mehr erreicht, wenn ich also dann sozusagen so ein winziges Krümel Gold bräuchte, um was einen riesigen Wert hätte. Ja, und deswegen sind ja eigentlich die Ideen wie eben Fiat-Währungen ja sehr gut, weil wenn ich nur Zahlen habe, also was völlig Imaginäres, kann ich das relativ unendlich teilen. Ja, mit
Bitcoin
teilen.
Geht das auch.
Also mit Bitcoin kann ich auch unendlich teilen. Ja, also ja, im
das
Grunde
ist schon
genommen,
ein großer Vorteil.
Im Grunde genommen könnte ich eben mit so einer Bitcoin-Währung eben die Geldfunktionen erfüllen und gleichzeitig erreichen, ja, dass ich mit einer begrenzten Menge Geldes, die also natürlich begrenzt ist, eben alle Transaktionen, die in Zukunft in irgendeiner Weise denkbar sind, erfüllen kann.
Mhm. Ja. Aber ich muss, eine Frage brennt mir irgendwie unter den Nägeln und den Hörern auch, deshalb muss ich die nochmal stellen. Wir haben jetzt über Bitcoin gesprochen, aber auch da fehlt die Brücke zu dem, was wir vorher gesagt haben. Aber die Frage ist doch, also Bitcoin als, also irgendwie drängt sich doch jetzt auf, Bitcoin als Lösung der Krise.
Dafür ist es zu früh im Augenblick. Ja. Zwar hat es eine hohe Dynamik, aber ich sehe nicht, wie es im Augenblick hilfreich sein könnte, um diese globale, also Krise, die wir wirklich haben.
Also, aber die Idee ist letztlich eben eine Währung, die praktisch sich auf einen begrenzten Wert bezieht. Mhm. Ja? Ja. Und das ist ja auch Keynes Idee und da wird ja auch dann gearbeitet. Also wenn man jetzt sozusagen das aber jetzt nicht als Währung, mit der man bezahlen kann, sondern als Weltreservewährung. Ja, das ist eben entscheidend, zu der sich dann alle Währungen verhalten
müssen. Die Szenarien, die Weltbank und der IMF haben darüber Studien verabschiedet in den letzten Jahren. Also da habe ich auch die deutschen Übersetzungen dazu, falls es mal jemand interessiert. Das zweite Modell, das zweite Szenario ist eine multipolare Weltordnung mit verschiedenen Weltleitwährungen. Ja. Das hat es aber auch nie gegeben. Ja. Wir hatten immer vorher war es England, dann hatten wir keinen in der Zwischenkriegsphase mit den Auswirkungen, die dadurch bedingt sind, nämlich die Globalisierung ist total zurückgegangen. Ja, man hat sich autark in eigenen Räumen verschanzt. Als es keinen Hegemon gegeben hat, das ist hochinteressant, funktioniert das System auch irgendwie nicht. Mhm. Wir sind jetzt wieder an einer Stelle, wo Amerika zu schwach wird, das Gesamtsystem zu lenken, wie England es damals war. Ja. Und wir brauchen und das sind immer die kritischsten Phasen in der Weltgeschichte. Ja. Und das steht uns jetzt wieder bevor. Ja. Und wir sollten dieses Mal so viel Empathie in der Welt aufbringen, dass wir das managen, weil wie es früher gelöst worden ist, wissen wir alle. Ja. Also, und das ist kein gangbarer Weg mehr.
Also ich muss sagen, es gibt einen Moment in der Geschichte, wo ich fast geglaubt habe, dass man aus Fehlern lernen kann. Das war eben im Prinzip also die Situation nach Ende des Zweiten Weltkriegs, ja, als dann tatsächlich sich die Siegermächte hingesetzt haben und ganz bewusst gesagt haben, so wie nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, wie Versailles, dürfen wir es nicht nochmal machen.
Aber mit einer Einschränkung. Die Amerikaner haben natürlich das ganze System auf ihren Vorteil und ihre Bedürfnisse. Auch die berühmte Marshallplan-Hilfe und alles.
Das ist,
da können wir nochmal lange drüber diskutieren,
aber das ist
jetzt nicht mehr möglich.
Können wir lange drüber diskutieren, aber ich denke jetzt an also überhaupt die Prolongierung der Schulden Londoner. Es ist ja nicht so, also das wissen ja viele der Hörerinnen und Hörer hier draußen im Lande nicht, dass die Kriegsschuld des Ersten Weltkriegs ja nicht beglichen worden ist, ja. Tatsächlich nicht gestrichen worden ist.
Die ist bezahlt worden bis 2006 oder so.
Die ist bis 2006 bezahlt worden. Das heißt, die ist prolongiert worden bis nach der deutschen Einheit. Und wir haben einen Großteil der Einheitskosten war dann die Rückzahlung der letzten Kriegsschulden des Ersten
Weltkriegs. Übrigens das Gleiche, was die Zentralbank mit den irischen Schulden gemacht hat, was Ähnliches. Genau. Und die Schulden aus dem Zweiten Weltkrieg, die wurden uns gestrichen. Also es ist eigenartig, dass Deutschland für die Kriegsschulden aus dem Ersten Weltkrieg bis 2006 bezahlt hat und die aus dem Zweiten 1952 größtenteils erlassen worden sind. Das ist verrückt.
Ja, aber das war trotzdem, also das war aber dann die Lehre aus der Geschichte. Also das heißt, die Kriegsschulden aus dem Zweiten Weltkrieg sind auch nie gestrichen worden, sondern die sind an diesen berühmten Friedensvertrag gekoppelt worden. Und da ist man ja dann im 2+4-Abkommen übereingekommen. Man will, dass jedenfalls die Großmächte, also USA, sich jetzt nicht mehr irgendwie daran beteiligen wollen, einen Friedensvertrag abzuschließen.
Weil übrigens,
das im Übrigen, das ist ja auch völlig falsch in der deutschen Bevölkerung dargestellt, dass wir keinen Friedensvertrag haben, ist ja kein schlechter Zustand, sondern ein guter Zustand. Mhm. Denn in dem Moment, wo wir einen Friedensvertrag abschließen würden mit den 152 Staaten, mit denen wir im Krieg standen, dann würde die Frage der Reparation nicht im Mittelpunkt
stehen. Übrigens hat Keynes schon 1919 erkannt, dass die Alliierten auf den Geldern, die sie den Deutschen leihen werden müssen, damit die überhaupt die Reparation bezahlen können, sitzen bleiben.
Ja.
Und genauso ist es auch gekommen.
Ja.
Es ist genauso ähnlich wie heute, wo wir die Kredite an die Südländer geben und eigentlich genau wissen, dass wir es nicht zurückbekommen werden.
Ganz genau.
Und einer hat es ja ganz klar gesagt, Helmut Schmidt hat ja ein neues Buch geschrieben. Mein Europa, fast so ein Vermächtnis, würde ich fast sagen. Und er hat klar gesagt, die Deutschen werden zahlen.
Ja.
Aber die Merkel und die deutschen Politiker haben es bisher den Deutschen nicht die Wahrheit sagen können.
Aber eben auch dann zu sagen, das ist gut so.
Ja,
ja,
weil genau.
wir haben ja davon profitiert, wir haben ja die Vorteile schon genossen. Ja, und dann ist es auch gut so, dass die Vorteile, dass man für Vorteile, die man hat, auch zahlt. Das ist eigentlich überall in der Welt so. Wenn ich irgendwo einen Vorteil genieße, das habe ich im Kopf, dann muss ich auch dafür bezahlen.
Ja, Alex, natürlich. In diesem Weltleitwährungssystem hat Deutschland, wie gesagt, mit dieser Politik, um seinen industriellen Kern und seine Arbeitsplätze zu halten, so paradox es klingt, sogar vernünftig gehandelt.
Ja.
Und lieber das Verschenken und das Verlieren jetzt das Geld, als die ganzen Fertigkeiten der Menschen verlieren. Ja. Es ist eine Paradoxie der Geschichte im Prinzip.
Das hat übrigens auch ein historisches Vorbild. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, nämlich mit der in der Weltwirtschaftskrise ist Brasilien auf die Idee gekommen, Kaffee zu verschenken. Also diesen sogenannten Kontingentkaffee. Und durch diesen Kontingentkaffee ist in Wien die Kultur der Kaffeehäuser quasi entstanden. Und eine unheimliche Nachfrage erzeugt worden, von der auch heute Brasilien noch profitiert, nicht? Das heißt, mit anderen Worten, die wirtschaftlichen Zusammenhänge, also deswegen, ich wollte vorher noch weitergehen, das mit dem Verschenken muss ja auch nicht unsinnig sein, ja? Das gibt's auch in der Wirtschaftsgeschichte sehr interessante Beispiele, nicht? Dass in früheren Kulturen ja es keinen Handel gab, sondern nur Geschenke. Das heißt, eine Kultur kam woanders hin und schenkte denen was, ja? Und dafür wurde sie dann viel später und zu ganz anderen Zeitpunkt wieder beschenkt, ja. Also das ist ein uraltes wirtschaftliches Prinzip, dass man sich gegenseitig etwas schenkt, ja.
Das ist wieder ein schönes Schlusswort. Ich darf ein ganz kurzes Resümee ziehen.
Ja,
bitte. Wir haben begonnen mit dem Europaparlament und der aktuellen Situation dort. Wir haben dann angefangen, mal zu erkunden, was haben wir hier, eine Art von weltweiter Finanz- oder überhaupt Wirtschaftskrise, und sind dann übergeleitet zu den vier Krisen der Eurozone, haben dann auch alle nochmal skizziert, was da für Lösungen für jede Einzelkrise angedacht werden kann. Und zum Schluss hat man gemerkt, dass sowohl der Alexander Spies als auch ich, so tief in dem Thema drin sind, dass wir zum Schluss dann zu Anekdoten übergegangen sind.
Ja, aber das gut, ist ja auch ganz schön. Also Anekdoten sind, glaube ich, auch ganz sinnvoll, um die Sachen plastisch zu machen und auch unterhaltsam. Ich meine, das Leute sollen ja auch alle was lernen. Also ich habe eine Menge gelernt. Ich habe hier auch eine Menge Seiten, auch sehr beschäftigt, hier immer alles, was ihr sagt, gerade noch schnell nachzuschlagen, um mitzukommen und das auch aufzuschreiben. Also ich glaube, das war schon eine ziemlich runde Sache. Müssen das wirklich bei Gelegenheit fortsetzen. Also nochmal ganz herzlichen Dank auch gerade Matthias, der ja extra angereist ist. Also finde ich ganz toll. Ich arbeite auch daran, dass wir irgendwann das auch per Mumble machen können. Aber im Moment ist es einfach technisch noch nicht ganz so weit bei mir.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, wenn man sich sehen kann. Ich weiß nicht, ob wir Mumble genauso diskutiert hätten wie jetzt hier.
Nee.
Also und das hat schon einen großen Vorteil.
Sich zu treffen. Podiumsdiskussionen im Mumble.
Ja.
Werden natürlich dort keine Transaktionskosten. Wir Piraten müssen Schmalspur fahren. Wir können aber die ganzen Experten zu uns holen.
Ja.
Also ich schätze Mumble ungemein.
Natürlich, auf jeden Fall.
als Arbeitsinstrument ist es unschätzbar für uns.
Natürlich. Also ohne das könnten wir das alles gar nicht machen. Also
unsere Leute sitzen den ganzen Bundesrepublik, die könnten sich gar nicht real live treffen
dabei. Wir hätten, wenn es die Piratenpartei 10, 15 Jahre früher gegeben hätte, hätten wir das alles nicht machen können. Also Pads gab es kaum in der Zeit. Also erst so ein bisschen, aber das hätte nicht gereicht. Die ganze Geschichte mit Mumble hätte es nicht gegeben. Und auch der Fortschritt, der in diesen Techniken auch stattgefunden hat, dank der Nutzung der Piraten, ist ja auch nicht zu verachten. Ja. Also ich glaube schon, dass
es... Es waren alle begeistert und beeindruckt, die bei uns waren.
Ja.
Von dem, was wir da machen. Das kann ich hier berichten. Also
ja, wir werden, wie gesagt, auch noch einiges verlinken, wenn du mir auch noch ein paar Links
zukommen lässt. Ja, und du kannst auch noch das Lehrbuch der Bundesbank über das Geldsystem nochmal verlinken.
Ach ja, das hatte ich auch schon mal verlinkt. Immer wenn du, nicht immer, aber fast immer, wenn du da bist,
wird das... Nee, weil das ist einfach
eine wirklich
gute Einführung, gerade für Leute, die sich noch nie mit Geldtheorie beschäftigt haben. Und also es ist auch theoretisch... Also es ist immer besser geworden, muss man sagen, nicht? Und vielleicht ist es auch für viele überzeugend, dass es von der Bundesbank kommt.
Nicht? Ja, naja, das ist schon eine Adresse, wo man denkt, die kennen sich aus. Ne? Also klar. Ja. Ja, also ganz herzlichen Dank.
Mir hat Spaß gemacht.
Vielen Dank. Also wir könnten jetzt noch wahrscheinlich eine Stunde weiterreden.
Ja, das machen wir dann auch.
Das wird auch keinen Menschen mehr interessieren.
Ja, nee, ich glaube, das interessiert die Leute schon. Nur man muss halt irgendwie auch denken, dass es irgendwann, so eine Art Information Overflow einsetzt. Und das ist dann nicht mehr zu überblicken.
Also ich finde es eigentlich schon viel zu lang. Aber mal sehen, wie die Kritik ist.
Wir schauen mal und wir setzen das dann bei Gelegenheit fort. Gut, also vielen Dank nochmal. Und tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Clubhouse-Cast.